Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die Show des Wortgefechts und der Wortklauberei. Wo die Wortfetzen nur so fliegen und der Wortbruch vorprogrammiert ist. Begleiten Sie uns in eine Welt des wortreichen Wortwechsels, welcher Sie wortlos zurücklassen wird. Und das können Sie euch wörtlich nehmen. Herzlich willkommen bei der diesjährigen Sappelmania!
Zuhörer und Zuhörerinnen, guten Abend daheim, im Auto, im Gym, im Bett, sowohl dem eigenen als auch in dem Bett, in dem Sie besser nicht liegen sollten. Guten Abend auf der Arbeit und vor allem auf dem Klo und auf dem Klo der Arbeit. Mein Name ist Jack the Shrek Storberts und natürlich begrüße ich ebenso meinen äußerst geschätzten Kollegen hier an meiner linken Seite. Guten Abend, Robbie the Kane Freeman.
Vielen Dank und einen ebenso guten Abend zurück, mein lieber Jack. Ja, es ist nicht ein Riesenspektakel hier in dieser herrlichen Martinsen Square Garden Arena. Die gesamte Stadt gerät aus den Angeln. Guten Abend zu Black City. Was für eine Bombenstimmung, oder Jack?
Unbedingt, Robbie. Das kannst du gar nicht laut genug sagen, denn man hört in diesem Hexenkessel sein eigenes Wort nicht.
Was für ein Nordlicht?
Das stimmt, Robbie. Mein Magen knurrt nicht. Ich hatte vorhin 4 Cheeseburger im Buffet. Aber Robbie, kannst du unserer Zuhörerschaft, die eben gerade eingeschaltet haben mag, erklären, warum hier der Wolf steppt und der Bär tanzt?
Sehr gerne, Jack. Ich dachte schon, du fragst nie. Es ist wieder soweit. Unsere EVW-Liga, die Extreme Verbal Wrestling Liga, trägt die dritte Sappelmania aus. Das bedeutet, dass sich zwei Verbal Wrestler im Ring gegenüber an den Tisch setzen und darüber streiten werden, welche Wrestler der beste aller Zeiten ist.
Kommen denn dafür alle Wrestler in Frage, Robbie?
Aber nein, Jack. Es geht um die Wrestler der 90er und frühen 2000er Jahre. Powerbombs, Piledrivers werden hier in der EVW zu Argumenten und Seitenhieben. So werden die Kämpfe ausgetragen. Aber wie genau läuft sein Match ab, Jack?
Ganz einfach, Robbie. Jeder EVW-Wrestler wählt einen professionellen Wrestler entweder aus der damaligen WWF oder der WCW aus, von welchen er in diesem Fall der Meinung ist, er sei der beste Wrestler aller Zeiten. Dann gilt es, die Judges im Verlauf der Diskussion mit Argumenten davon zu überzeugen, warum der eigene Pick der beste ist. Es geht dabei um die Gegenüberstellung der Movesets, dem Können, der Ausstrahlung und der Wirkung des Gimmicks und dem Standing sowohl bei den Fans als auch in der Liga des realen Wrestlers. Ist das soweit richtig, Robbie?
Absolut, Jack. Die Debatte wird anschließend von den Ringrichtern, den Judges, analysiert und ausgewertet, ehe ein Sieger oder ein Unentschieden beschlossen wird. Und der Grund für diese luftzerschneidende Euphorie hier sind die beiden EVW-Legenden, die heute erstmals aufeinandertreffen. Die Rede ist vom Wortbrecher Max Beach, dem amtierenden EVW-Artikulationschampion und von der lexikalischen Stutter Snake. Er hält derweil den Titel des EVW-Wortschatz-Champions.
Das stimmt, Robbie. Und hier bei der Sappelmania 3 geht es nun um den ultimativen EVW-Champion. Ein Titel, der zum ersten Mal gewonnen werden kann.
Absolute Molto, Jack. Die Ränge sind ausverkauft und alle warten gebannt auf den Beginn des Kampfes. Zeit, um die beiden Athleten etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, nicht wahr, Jack?
Korrekte Momente, Robbie. Mit Blick auf die lexikanische Stutter Snake, der mit richtigen Namen Sascha heißt, muss man festhalten, dass er bereits mit 4 Jahren zu einem eisernen Wrestling-Fan wurde. Angestoßen durch seinen Vater, zum Missfallen seiner Mutter, sah Sascha sich ab 1990 alles Mögliche an, was die WWF zu diesem Zeitpunkt im deutschen Fernsehen angeboten hat. Und naja, zum Glück gab es damals VHS-Kassettenrekorder, mit denen man alle Ausstrahlungen aufzeichnen konnte. Sein Lieblingswrestler war lange Zeit Hulk Hogan. Als Kind wollte er immer so sein wie er. Heute hat sich sein Bild allerdings diesbezüglich gehörig geändert. Aber auch der Ultimate Warrior, Mr. Perfect, Impact, der Undertaker, die Bushwhackers, die Nasty Boys, die Rockers, ein Tag-Team bestehend aus Marty Jannetty und Shawn Michaels, waren seine absoluten Kindheitshelden. Sein Bezug zum Wrestling erlebte Jahre später eine Härteprüfung, als ihm offenbart wurde, dass es sich beim Wrestling um Showkampf handelte, also alles nicht wirklich echt war. Ja, dann sind auch noch Stück für Stück seine Helden zur WCW abgewandert. Etwas, was er in seinen jungen Jahren kaum ertragen konnte. Später zeigte er sich allerdings persönlich mit der WCW und war sogar ein Fan der NWO, ehe sein Interesse in den folgenden Jahren nachließ. Diese Flaute hielt allerdings nicht lange an, sodass er Anfang der 2000er Jahre im Zusammenhang mit den Wrestling Games auf den N64 wieder voll in das Fansein einstieg. Zu diesem Zeitpunkt war er etwa 14 Jahre alt. Über dieses hinaus sammelte er auch jahrelang Wrestling-Figuren aus dem Hause Hasbro. Etwas, was er nun als Erwachsener wieder aufnahm und heute noch regelmäßig ins Sammeln investiert. Wrestling, damals noch im deutschsprachigen Raum Catchen genannt, begleitete Sascha seine gesamte Kindheit. Er ist somit Augenzeuge von sagenumwobenen Momenten wie etwa Hogans und Michaels Heel Turns.
Danke für diesen Einblick, Jack. Ich höre gerade, dass Joachim Dübelkopp bei der lexikalischen Stutter Snake im Locker Room ist. Schalten wir doch mal rüber. Joachim, wie ist die Lage? Ich liege nicht, ich stehe, Robby. Und neben mir steht die Stutter Snake. Ich sehe sie trinken. Was? Dürfte ich erfahren, was es denn auch ist?
Das ist richtig, Dübelkopp. Ich trinke hier was. Und ich werde dir was sagen, Herr Dübelkopp. Dieses Getränk hier, dieser Markenname, der ist einem Konzern zugehörig. Und es gab einen Werbespot, der sowas Ähnliches verlauten ließ, sinnbildlich wie: die Coca-Pflanze trifft auf hohes C. Mehr kann ich dir nicht sagen, Dübelkopp.
Oh, ja, das ist ja schon viel Information auch.
Ja, genau.
Ja, welchen Wrestler haben Sie sich denn ausgesucht für heute?
Meinst du die Frage ernst, Dübelkopf? Ich kann's nicht glauben. Ich kann's nicht glauben, dass du mich das fragst, ey. Bret the Hitman Hart, wen sonst? Willst du mich provozieren? Willst du mich provozieren?
Ha? Nein, nein, das liegt mir fern. Was möchtest du dem Wortbrecher vor dem Kampf mitteilen?
Spürst du es auch, Wortbrecher? Kannst du es schon riechen? Der Gestank deines Mundgeruchs weicht allmählich den süßen Duft deines Unterganges. Ich werde dir Sätze um die Ohren pfeffern, dass sich deine Zunge bis in dein Enddarm zurückzieht. Du Wicht, du bist nichts anderes als ein einziger Wortwitz.
Danke, Herr Stutter Snake. Und hiermit zurück zu unserem Moderatorenteam, Robby und Jack.
Danke, Joachim. Ja, die lexikalische Stutter Snake scheint bereits auf Hochtouren zu laufen. Robby, wie sieht es eigentlich mit dem Wortbrecher Max Speech aus? Was weiß man über diesen ausgezeichneten Athleten?
Es sind nicht allzu viele Informationen überliefert, Jack. Alles, was man weiß, ist, dass der Wortbrecher mit bürgerlichem Namen Carsten heißt. Im Jahre 1991 sah er auf dem deutschen Sportsender DSF das Geschehen rund um die WCW und fand Gefallen daran. Schnell fühlte er sich zwischen den Charakteren dieser Show zu Hause und schaltete immer regelmäßiger die Show ein. Wrestler wie Sting, Kevin Nash, DDP, Chris Jericho, Eddie Guerrero und vor allem Rey Mysterio Jr., welche er damals noch ohne Maske kennenlernte, und Bill Goldberg mit seiner grenzenlosen Power faszinierten den jungen Carsten zusehends. Es folgten drei auf VHS-Kompakt selbstgedrehte Wrestling-Events in einer Sporthalle und ebenfalls unzählige Stunden vor Wrestling-Spielen auf dem N64. Und nun ist er hier in der Arena und wird auf die Stutter Snake treffen. Was für ein Werdegang!
Vielen Dank, Robby! Noch aufgeladener könnte dieses Aufeinandertreffen nun wirklich nicht sein. Oh, Balduin Senfsock steht gerade beim Wortbrecher. Ich würde sagen, wir schalten rüber. Mein lieber Balduin, kannst du uns hören?
Was? Ja, aber natürlich, Jack. Neben mir steht hier der Wortbrecher Max Speech. Also ich sehe, Sie haben ein Dings, ein Getränk in der Hand. Würden Sie uns mitteilen, was das für eins ist?
Also ich bitte Sie, das sieht auch jeder Stümper sofort und mit nur einem Blick. Also mein Getränk besteht für den Hausgebrauch aus nur zwei Komponenten. Ursprünglich wurde das Getränk von den Azteken als Chocolac nach Chococ, bitter, und Ac, Wasser, also Bitterwasser bezeichnet. Heute schlägt es jedoch eine ganz andere Geschmacksrichtung ein, müssen Sie wissen.
Wer das nicht weiß, der... Naja, kommen wir doch zu Ihrem Wrestler. Welchen haben Sie sich da gewählt, um gegen die Stutter Snake antreten zu wollen?
Mit Verlaub, Bill Goldberg, wen sonst? Ich verstehe die Frage nicht. Bist du hier, um meine Lebenszeit zu klauen? Ich hoffe doch nicht.
Niemals. Ist das warm hier? Möchten Sie denn vielleicht noch ein paar Worte an die Stutter Snake schicken, bevor der Kampf anfängt?
Ja, in der Tat. Diese unflätige Stutter Snake. Dass ich mich mit solcherlei grobsprachlichem Subjekt abgeben muss, versetzt mich in eine Stimmung der angewiderten Unzurechnungsfähigkeit. Mir kommen jetzt schon die Tränen, ob der kommenden Rhetorikfolter. Es wird grässlich. Für ihn natürlich.
Okay, vielen Dank, Herr...
Schweig still jetzt, Schwätzer. Ich muss zum Kampfe.
Ich denke, also danke, Herr Wortbrecher, und schon ist er weg. Zurück zu euch, Robbie und Jack.
In der Tat, ja, beide Wrestler sind bereits am Ring eingetroffen und sind im Begriff, Platz zu nehmen. Richtig, Jack?
Was? Wie? Ach so, ja. Liebe Leute, nun gibt es kein Halten mehr. Wir schalten ohne Umschweife nun zu unseren Ringrichtern. Möge das Spektakel beginnen.
Moin in die Runde und einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Zu meiner Linken sitzt der einzigartige, der alternative Frisuren rockende, der den Game Room bis ins letzte Fleckchen füllende Großmeister des GOAT-Formats, Mo.
Wow, was für eine Stimmung hier in der Halle. Es ist mir eine Ehre, heute hier sein zu dürfen. Und ich bin natürlich nicht allein. Wie ihr schon mitbekommen habt, sitzt zu meiner Rechten das Spider-Man Mastermind, der schlechte Spiele-Finisher, der Bausteine stapelnde Tetris-Rekordhalter, Flo.
Wir haben für dieses Event der absoluten Extraklasse unser gewohntes Habitat verlassen und uns in die Arena der lyrischen Leistungsstärke begeben, um einen Kampf erleben zu dürfen, der die Gemüter und Wortschätze aller Zuhörer erschüttern wird.
Was soll man dazu noch großartig anderes sagen, außer wir haben Bock, wir sind ready und let's fucking go!
Und nun, Ladies and Gentlemen... Das Main-Event unserer Sabermania ist ein 1-gegen-1-Match. Links am Tisch mit einem Wortschatz von knapp über 150 Wörtern und einer Traumbilanz von nur 30 Versprechern auf 20 Sätzen, der amtierende EVW-Artikulations-Champion, der Wortbrecher Max Beach. Er wird den reellen Wrestler Bill Goldberg vertreten. Und rechts am Tisch, mit einem unverständlichen Sprachtempo und wackeligen Satzbau, der Henker der Grammatik und amtierender EVW-Wortschatz-Champion, die lexikalische Stutter Snake. Er wird den WN-Wrestler Bret the Hitman Hart vertreten. Möge das Spektakel beginnen. Let's get ready to sabber!
Also bevor du mir erzählst, was du dir bei Bill Goldberg gedacht hast, fürs Flair, für Ric Flair, nein, für das Flair, habe ich hier den mitgebracht, damit du Angst kriegst. Weißt du, wer das ist?
Nee.
Hawk von den Road Warriors.
Road Warriors,
aha. Genau. Und ich stelle dich jetzt hier hin, dann kriegst du Angst.
Ist es so. Aus der Bret Hart-Zeit?
Ja, auch.
So aus der, also der war ja...
Ja, die sind, das, sind, das sind alte Haudegen.
Okay.
Ja.
Wow, aber der guckt mich schon echt hart an.
Also der, ja, und er hat immer gesagt, you rush.
Aha.
Ja, und damit soll der Kampf eröffnet sein. Ich frage dich einfach mal geradezu, Goldberg, Alter, was hast du dir dabei gedacht?
Wieso? Also da kann man sich ja einiges denken. Also Goldberg, ich meine allein dieser klangvolle Name, ne? Goldberg. Und ja, ich fange ganz hinten an. Also, wenn ich an Goldberg denke... Dann denke ich erstmal an Kraft, also an schiere animalische Kraft. Mhm. Also nichts kann ihn aufhalten, es ist einfach nur, er walzt alles über und jeden um und sowieso alle Wände auch durch und ja. Mhm.
So, wie du wieder guckst. Aha, ja, ich sehe deine Augen nicht.
Ja, genau, richtig.
Du siehst meine auch nicht.
Nein, ganz genau. Deswegen weiß ich auch nicht, ob du hier gerade eine Träne rauskommst.
Nee, also Goldberg ist einfach nur, ja, wie gesagt, das ist einfach die animalische Kraft und er hat mich einfach früher ziemlich begeistert in dem, in allem, in seinem ganzen Auftreten und so, aber da kommen wir ja noch im Detail drauf. Mhm. Das gab einfach für mich nichts Vergleichbares. Statur, Rumgeschreie, Grimassen, das ist alles einfach ein gutes Gesamtpaket gewesen, was mich einfach überwältigt hat, als kleiner Fatzke.
Okay. Und das reicht dir für einen guten Wrestler.
Ich kann ja jetzt nicht alles sofort ausführen.
Das ja, ist okay, erstmal so ein Rundumschlag. Das ist für dich Bill Goldberg, weshalb er dein Liebling ist.
Das ist so genau aufs Niederste heruntergebrochen erstmal, warum er mein Liebling war.
Dann würde ich dasselbe mit Bret Hart machen.
Ja.
Also erstmal habe ich ihn damals so empfunden, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich habe früh angefangen, Wrestling zu sehen. Und bin aber dann irgendwie später, so ein Jahr später, erst auf ihn aufmerksam geworden. Und ich hatte so diesen Gedanken, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ey, der ist ja noch geiler. Das war so mein Gedanke als Kind, als ich Bret Hart das erste Mal gesehen habe. Und was ich ganz besonders auch mehr heute als früher an ihm zu schätzen weiß, ist seine Bodenständigkeit, dass er ein technisch sehr sauberer Wrestler ist und dass er stetig abgeliefert hat und dass der eine Move-Palette hat, die seinesgleichen sucht.
Okay, geiler als wer?
Geiler als alle anderen. Deswegen ist Bret the Hitman Hart ja der beste Wrestler. Selbst neben Ric Flair und Shawn Michaels, die dieses Overselling ja eingeführt haben, beziehungsweise hat Ric Flair eingeführt und Shawn Michaels hat das dann zeitweise ad absurdum geführt, aber das natürlich hat einen sehr großen Unterhaltungswert, aber Bret Hart ist ein sehr bodenständigerer Wrestler und damit sehr authentisch und
langweilig.
Verlässlich, nicht langweilig, verlässlich, authentisch.
Du meinst könntest schon auch langweilig nennen.
Okay,
Bodenständigkeit im Wrestling. Ich meine, Wrestling ist Schauspiel, ist Übertriebenheit, kann auch mal brachial sein. Und wenn da so ein Gutmensch da rumläuft, also ich weiß nicht.
Es ist aber auch Immersion. Und die Immersion geht in dem Moment flöten, wo du denn, weil wie oft hat zum Beispiel Triple H dein Pedigree irgendwie versaubeutelt? Hat er den Kopf nicht mehr zwischen den Beinen gehalten und der Gegner ist quasi einen Meter von ihm entfernt und die hatten sich nur noch so an den Fingerspitzen übertrieben gesagt. Ne, das ist dann zwar, wenn er gut ausgeführt ist, ein Spektakel. Wenn der nicht gut ausgeführt ist, scheiße.
Pedigree ist aber auch ein schwieriges Ding, weil da kann auch schnell mal was wirklich aufs Gesicht gehen. So, ne?
Ja, also, genau.
Deswegen da muss man, glaube ich, der hat ihn immer so ein bisschen locker, weil das ist wie beim Piledriver auch. Beim Piledriver,
und da komme ich jetzt aber auch wieder direkt zu Bret the Hitman Hart. Mhm. Guck dir seine Piledriver an. Ist egal, was für einen Kampf ich dir sage, es ist schwierig, den besten Kampf von Bret the Hitman Hart rauszusuchen, weil wenn der Gegner es zugelassen hat, das ist ja immer wie beim Tanzen, den anderen auch gut aussehen zu lassen, wenn das gestimmt hat, dann war jeder Kampf mit ihm einfach Weltklasse.
Piledriver Lehrbuch, muss man sagen, ja.
Auf jeden Fall. Und nicht nur das, er hat alles ziemlich sehr real aussehen lassen. Und Wrestling ist ja nicht nur Show-Act. Also natürlich, ich muss dir beipflichten, die Wirkung aufs Publikum und dass das elektrifiziert ist und sagt man das so? Dass, also Charisma emotional aufgeladen halt. Ne? Das ist natürlich sehr wichtig, aber das ist auch in der Geschichte von Bret Hart spielt das eine sehr wesentliche Rolle. Da gehe ich später nochmal drauf ein. Er selber von Typus her ist zwar vielleicht etwas ruhiger, aber was die Immersion betrifft, dass sich ja zwei Menschen im Ring die krasseste Moves um die Ohren pfeffern und sich eigentlich alle Knochen brechen müssten, das hat der perfekt über die Bühne gebracht.
Also was heißt denn perfekt über die Bühne? Also es sah
real aus, ohne dass er jemals einen Wrestler verletzt hat.
Ja, ne? Und es sah aber auch weichgespült aus sozusagen im Vergleich zu Goldberg, sagen wir mal. Also Goldberg ist zum Beispiel ja das komplette Gegenteil von der Brachialität. Der handelt ja die ganzen Gegner so, als hätten die gar keine Masse. Also die Beschleunigung der Masse ist ja bei ihm derart groß und wuchtig.
Ja.
Und er führt seine Sachen, also zum Beispiel ist er ja ein Wrestler, wo man sagen würde, der ist jetzt nicht der dynamischste oder auch nicht der gelenkigste, aber wenn man ihn dann doch mal einen Flickflack rückwärts machen sieht und so, denkt man so, hä, was ist da los? So, und,
der kann Flickflack rückwärts, was kann er noch, Carsten? Querflöte spielen? Ich meine, was er da so abseits für Moves macht, also wenn er das mit einem Gegner irgendwie in Zusammenhang macht.
Ja.
Ne, in einem Move resultierend, aber für sich, ich weiß, welches
du meinst. Erstmal ist es angeben, hallo? Das ist ja wohl sehr wichtig im Wrestling, sich von der besten Seite zu zeigen und zu zeigen, was man kann. Und außerdem ist es mehr, jedenfalls manchmal, als er es gemacht hat, so eine Art Vor-Move zu dem späteren. So. Aber natürlich ist er nicht nur agil und dynamisch und so, aber er führt, wie ich finde, ebenso sauber halt seine Sachen aus. Also,
oha. Ja, erzähl weiter.
Ja, also wenn er zum Beispiel, wieso, hast du...
Ja.
Ja.
Ja, unbedingt.
Okay.
Also erstmal wollte ich noch sagen, wenn du angeben willst, dann kann er ja auch seine 1 Plus in der Psychologie-Abschlussarbeit auch zeigen.
Aber physisch angeben und physische Stärke und alles ist ja im Wrestling auch sehr wichtig.
Ja, das stimmt.
Also überaus wichtig.
Ja, absolut.
Das strotzt ja vor Testosteron.
Muss ich dir beipflichten. Aber das Ding bei Goldberg ist einfach, also das ist nicht der Hauptkritikpunkt, aber ein wesentlicher, auf den Hauptkritikpunkt noch zu sprechen. Der wesentlich, also ein Kritikpunkt ist auch, dass er als sehr unsauberer Wrestler gilt. Ne? Also erstens...
Ja, wer sagt denn das? Also das sagen viele, ich weiß. Also
viele beklagen es. Und
Fans zum Beispiel.
Ja, also abgesehen von Bret Hart selbst, der ja ins Aus katapultiert wurde Bill Goldberg von einem Sidekick im Ring. Ne? Ja. Also beim Showkampf. Und,
willst du das wirklich jetzt schon anbringen?
Ja, nein, abgesehen davon, da komme ich jetzt eigentlich drauf, Chris Jericho hat das auch öffentlich geäußert, dass Bill Goldberg ein sehr unsauberer Wrestler sei. Er reiht sich damit in anderen Namen mit ein, also Ultimate Warrior musste sich auch vorwerfen lassen, das ein oder andere Mal durchgezogen zu haben.
Ja.
Und Bret Hart hat diesen Ansatz, wenn du wrestlest, beziehungsweise wenn du einen Wrestling-Kampf hattest, dann musst du und dein Gegner in jedem Fall, und dafür hast du zu sorgen, wenn du mit einem wrestlest, der muss auf seinen beiden gesunden Beinen nach Hause gehen können. Der muss kaputt sein, wie nach einem Footballspiel, Basketballspiel, whatever. Ja. Aber auf jeden Fall hat er nichts im Krankenhaus verloren.
Auf jeden Fall nachvollziehbar, klar.
Und dadurch verschuldet, dass man vielleicht selbst unkonzentriert gewesen ist, ne?
Ja.
Oder irgendwie sich vergisst.
Ja. Andererseits, wie oft kam es jetzt vor bei Goldberg? Und noch andererseits, es ist halt auch ein gefährlicher Sport, eine Stunt-Show sozusagen.
Das sind jetzt Spekulationen mit aber einer hohen Wahrscheinlichkeit. Also ich habe jetzt keine Zahl, die dir sagen kann, wie oft der Leute verletzt hat. Jedenfalls,
Wir haben dieses eine große Mal halt, ne?
Dieses eine große Mal und dann dieses Match 2019 gegen den Undertaker in Saudi-Arabien. Da hat ihn fast das Genick gebrochen. Den beiden muss man da zugute halten, dass sie über 50 Jahre alt gewesen sind zu dem Zeitpunkt. Und,
was für ein Move war das?
Das war beim Jack. Nee, er hat bei ihnen tatsächlich den Tombstone Piledriver. Den hat er beim Undertaker anwenden wollen und hat den da ganz gefährlich verkackt, Alter.
Mhm.
Und beim Jackhammer hat er ihn selbst nicht mehr mal hochbekommen und dann ist der abgebrochen. Also der Jackhammer ist nicht gelungen und da ist der Undertaker auch ganz ungünstig auf seinen Kopf gefallen.
Okay.
Und Wrestling-Business, hartes Business, unfaires Business, wird man abgezockt, es wird über Leichen gegangen. Trotzdem möchte ich dann aber auch irgendwie einen Wrestler, der so eine Lebenserfahrung hat, irgendwo so ein bisschen in die Pflicht nehmen und sagen so, wenn du dir in der Kabine den Kopf anschlägst und irgendwie schon, wenn es dir nicht gut geht, geh nicht in den Ring und spiel mit dem Leben des anderen. Das ist ein harter Vorwurf meinerseits, aber ja.
Das Kopfanschlagen findest du jetzt irgendwie kritisch?
Also in dem Falle 2019 war es das.
Ach so, nee, du meintest in der Kabine den Kopf anschlägst.
Genau. Und daraufhin soll er schon benebelt gewesen sein.
Ach so.
Mhm.
Okay, ja gut, die Vorwürfe kann ich jetzt weder entkräften noch besonders verifizieren.
Ja.
Aber na gut, ich rede jetzt auch, also ich beziehe mich halt eher auf die Hochzeit. Ich bin ebenfalls der Meinung, also sowieso, nee, nicht ebenfalls, aber ich bin der Meinung, dass auch die Wrestler sowieso nicht so lange machen sollten.
Mhm, genau.
Weil erstmal sind sie dann vielleicht auch nicht mehr Herr ihrer selbst, ihrer Kraft oder ihres Körpers so richtig stark, obwohl sie natürlich ihren Körper wahrscheinlich sehr gut kennen. Aber gut, es geht jetzt so ein bisschen in die Grundsatzdiskussion, beziehungsweise in eine andere Richtung.
Ja, lass uns bei Goldberg bleiben, bei Hitman.
Du hast jetzt natürlich schon dieses Argument sehr schnell gezogen, dieses ziemlich schwierig moralisch bewertbare.
Ja.
Er hat sich ziemlich oft entschuldigt, muss man auch dazu sagen.
Das,
ne?
Hat er.
Und er meint auch, Bret Hart ist nicht drauf eingegangen bis jetzt und er wird das wahrscheinlich mit ins Grab nehmen. Und es ist inzwischen leid. Es ist jetzt 23 Jahre her ungefähr.
Ja.
Und was soll er jetzt noch machen, kann man natürlich auch sagen. Ne?
Ja,
also es ist jetzt ein Unfall gewesen, ob er jetzt durchgezogen hat oder
klar,
nicht. Ich würde sagen, nein, dass er es nicht bewusst natürlich gemacht hat.
Ja.
Und in dem Fall ist es als Unfall zu gelten.
Ja.
Natürlich kann man ihm unsaubere Wrestling-Art in dem Fall jetzt unterstellen. Aber wie gesagt, es ist in dem Fall jetzt ein Einzelfall, statistisch also nicht verwertbar und dadurch ein Unfall. Und das passiert natürlich im Wrestling, in solch einer Art von Sport.
Ja, gerade bei dem Sport kann es zu Verletzungen kommen, ne, weil das sehr riskant ist. Mhm. Also da kann immer mal was passieren. Ne? Aber ich meine, gut, das sind jetzt, wie gesagt, Spekulationen, aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit irgendwo, dass Bill Goldberg, also es gibt ja mehrere Fakten, die dafür sprechen, dass da sehr gut was dran sein könnte. Erstens, er ist sehr spät ins Wrestling-Geschäft eingestiegen. Mhm. Zweitens, er ist kein Vollblut-Wrestler. Er wollte eigentlich was anderes machen. Er hat Wrestling nach eigener Aussage als Sprungbrett betrachtet, um Bekanntheit zu erlangen.
Ja, für eine Filmkarriere oder was?
Unter anderem.
Ja, genau. Er kommt ja aus dem Football. Ne?
Richtig.
Ist ein Profi-Football.
Und das heißt, wenn Bret The Hitman Hart ist ein krasser Gegensatz. Der ist in einer Wrestling-Familie groß geworden von seinem Vater Stu Hart. Ist er durch die Mangel gedreht worden.
Ja, ordentlich, ne?
Ordentlich durch die Mangel gedreht worden. Ja, genau, richtig. Also seine Kindheit ist nochmal ein Thema für sich. Jedenfalls
hat er nicht unbedingt gutheißen vielleicht.
Nein. Also, aber was die Qualitäten des Wrestlers betrifft,
ja.
Der hat da in jüngsten Jahren also seine Erfahrung gemacht, ist damit groß geworden, wollte nie etwas anderes sein als der Hitman, der er gewesen ist. Also zumindest als er da in der WWF debütierte und die Hart Foundation sich mit Jimmy Neidhart nachher am Anfang aufgelöst hat, er auf eigenem Bein stand als Bret The Hitman Hart. Dann war er genau da, wo er sein wollte. Er hat es geliebt. Und das mit einer Leidenschaft, die auch seine Wrestler-Kollegen gemerkt haben, weil die Kämpfe mit ihm angenehm gewesen sind. Ja. Und wenn das so, du hast eben ein Standing und einen Ruf, worauf der jetzt genau basiert und fußt, das kann ich jetzt nicht, das ist halt von Hörensagen. Und bekannt, allgemeinhin bekannt ist, dass Bill Goldberg eben nun ein unsauberer Wrestler war.
Ja.
Und das auf den beiden Fakten, erstens sehr spät eingestiegen ins Geschäft und zweitens nicht mit Herzblut dabei, vielleicht fehlt ihnen da auch irgendwie so ein bisschen die Empathie. Das ist jetzt eine reine Spekulation meinerseits, eine Erklärung, wie es sein könnte.
Also, du meinst die Empathie und dass es in die Wiege gelegt wurde, nicht sozusagen, ne?
Ja.
Dass er das nicht von vornherein gelebt hat.
Ja, genau.
Sport.
Unter anderem. Also rein menschlich will ich Bill Goldberg keinen Vorwurf machen. Wie er anschließend damit umgegangen ist, du hast recht. Er hat sich aufrichtig entschuldigt, mehrmals.
Ja.
Und mehr kannst du in der Situation einfach nicht machen. Und wenn dein Gegenüber, wenn das jetzt menschlich von Bret Hart, da kann man sich auch drüber streiten, wenn der dann nicht das abschließen kann und Bill Goldberg nicht verzeihen möchte, das ist auch eine andere Sache. Das hat nichts mit seinen wrestlerischen Qualitäten zu tun.
Ja.
Das ist eine menschliche Sache. Also rein menschlich hat Bill Goldberg in meinen Augen genug auch darunter gelitten, dass er es getan hat, ja.
Also früher habe ich das ja sowieso nicht, erstens habe ich diesen Unfall gar nicht mitbekommen, also früher selber, als ich geguckt habe.
Ja.
Und zweitens, ich weiß auch gar nicht, wurde das so breit getreten in der Szene selbst, als für den Zuschauer?
Ich glaube, drüben mehr als hier.
Ja, okay.
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Also mit wie gesagt, drüben meine ich in den Staaten, da, ne? Ja, der amerikanische Markt. Ja.
Habe ich das nicht so wahrgenommen. Mich hat halt mehr das, was man von Goldberg, also stumpf jetzt gesagt, was man gesehen hat von ihm, wie er auf mich gewirkt hat als Jugendlicher, das hat mich halt mehr als die moralische Sache, die halt auf jeden Fall wichtig ist und die ich heutzutage mehr bewerten würde. Heutzutage würde ich es ganz anders bewerten, aber jetzt gehe ich eher so auf das ein, was ich früher einfach dachte und beziehungsweise wo ich immer noch das Gefühl spüre, wenn ich was sehe von ihm. Ne? Also diese Mächtigkeit und sein ganzes Moveset.
Ja,
und,
er ist ein absolutes Powerhouse. Aber was ich empfunden habe, als ich ihn das erste Mal gesehen habe bei der WCW, war, am Anfang wusste ich nicht, was ich von ihm halten sollte. Das ist so meine erste Berührung mit ihm gewesen. Da kommt einer und macht etwas, was in der Szene bis dato, also in diesem Business bis dato, was es so noch nicht gegeben hat. Und ich wusste nicht, wohin damit. Der hat quasi gegen, für mich geltende Regeln gestoßen. Und dann habe ich gemerkt, er soll, denn also ohne dass ich dieses Vokabular damals hatte, der sollte also nun Badass sein, Ass-Kicking-Machine, egal was in dem Weg steht, er walzt es über. Das kam auch bei mir an und dann habe ich mir aber gedacht, also wenn es einen mit solcher Attitüde gibt, also so ein Badass, dann bitte Stone Cold Steve Austin als Charakter wesentlich tiefer, damit interessanter für mich als Wrestler. Und Bill Goldberg als die 5-Minuten-Terrine des Wrestling-Business irgendwie.
Aber Stone Cold war ja nicht in der WCW, oder?
Doch, der hat tatsächlich 91 da debütiert unter dem Namen Stunning Steve Austin.
Aber das waren ja erstmal, ich weiß noch, früher hat man noch gar nicht die WWF empfangen, oder?
Doch. Ja,
die aber WWF, erst später bei SmackDown, oder?
Die WWF habe ich geguckt, da war ich 4 Jahre alt.
Ja, also das ganz Alte meinst du?
Ja.
Aber nachher mit The Rock und so, das kam erst ein bisschen später als WCW, habe ich jedenfalls zur Erinnerung, oder? Also ich meine noch, man konnte hier auch nur SmackDown gucken. Also
ja, das ist richtig.
Diesen blauen Anstrich.
Ja, genau, das ist richtig.
Und ich für meinen Teil habe auf jeden Fall WCW zuerst geguckt. Oder darüber das Wrestling quasi entdeckt für mich erst. Klar, ich wusste auch schon, ich habe auch schon alte Karten mal gesehen oder so, wie mit irgendwelchen, mit Hulk Hogan und so, die alte Riege sozusagen von Wrestlern. Mhm. Aber genau, wie du schon sagst, diese 173 Siege am Stück, die verdutzen natürlich erstmal. Da denkt man, was soll das?
Ja, so ist er gebucht worden.
Aber das ist ja jetzt, wenn du jetzt so argumentierst, das ist ja dann eine Kritik am Wrestling-Business an sich, dass überhaupt was durchgeregelt wird oder.
Ja, also, ja, und trotzdem macht es Bill Goldberg ja nicht zu einem guten Wrestler.
Nein, macht es nicht an sich, aber das ist eines der Gimmicks, die für mich das Paket ausmachen, weil wer, wenn nicht er, sollte diese Last tragen können?
Ja.
Weil er ist einfach nur.
Ja, also ich meine, was ich dir geben
er
muss.
Er kann es einfach tragen, diese Bürde.
Was ich dir geben muss, ist seine Ausstrahlung, wie er die Fratze verzieht, nachdem er einen gespeert hat.
Ja.
Und gleich der Jackhammer folgen würde. Also das passt zusammen, aber es gab schon mal einen Wrestler, der, als er bei der WWF seine Anfänge hatte, als derjenige, der als Unstoppable gilt, also einer, der nicht aufzuhalten ist, und das war der Undertaker zu seiner Anfangszeit, bevor er zum Rocker wurde und dann wieder zum Taker, wie man ihn, nicht wie man ihn kennengelernt hat, weil früher war es nämlich ganz anders. Da war nämlich er derjenige. Er hat sich langsam und gemächlich bewegt, wenn er auf den Gegner zugeht, war in den Moves, aber impulsiv. Und ich kann mich an ein Match erinnern gegen Kamala. Ich weiß nicht, was für ein Event das gewesen ist. Da hat Kamala ihn mehrmals Flying Elbows verpasst oder, also auf jeden Fall ist er von obersten Turnbuckle immer auf ihn raufgesprungen. Ich glaube, lass mich lügen, 6 Mal in Folge. Und der Undertaker hat sich immer wieder aufgerichtet. Okay. Und da hattest du dieses Gefühl so von wegen, hier ist was Übernatürliches am Start. Aber das hat sich auch mit einer Story dadurch erklärt, dass Paul Bearer, sein Manager, mit einer Urne am Ringrand stand und ihnen immer was zugesagt hat und dann immer die Urne hin. Ja. Und dann hat er ihn immer quasi, da gab es eine Erklärung für dieses Übermenschliche. Und das war eine Geschichte, die da erzählt wurde und damit wieder sehr tief, damit wieder absolut passend in dieses Wrestling-Setting. Und mit Bill Goldberg, da hatte ich so das Gefühl, was bei Kindern das beim Fangspielen das Klippo ist. Es ist so Bill Goldberg im Wrestling-Business, irgendwie so etwas sowas Unantastbares, einfach und das ist, selbst Hulk Hogan war ja nicht unantastbar.
Ja, warte mal, jetzt werfen wir nicht zu viel durcheinander. Also du warst jetzt ja die ganze Zeit von Undertaker.
Ja.
Klar, die Storys sind wahrscheinlich bei der WWF sowieso besser gewesen. Das ist ja sehr viel spiritueller oder sogar auch schwarze Magie.
Ja, die Figuren waren Figuren.
Mehr überzeichnet sogar auch ein bisschen. Ne? Ja. Hätte mir auch, also wahrscheinlich auch gefallen, hätte ich den früher schon wahrgenommen.
Hat damals auch gepasst.
Ja, das kann er sagen, genau. Ja. Aber bei Goldberg ist es wahrscheinlich ein bisschen mysteriöser. Also nicht im Sinne von okkulter, sondern einfach, es wurde gar nichts gesagt.
Ja,
genau. Er selber hat ja auch gar nichts gesagt. Er hat ja sogar erstmal die Interviews erstmal einmal abgeblockt und erstmal nur in die Kamera geguckt und sich einfach umgedreht.
So ein Terminator.
Ja, genau. Das ist wahrscheinlich einfach die Story so ein bisschen gewesen. Klar, es ist viel stumpfer, das gebe ich zu. Aber es ist auch weniger, wenn man einfach, womit man sich befassen muss. Es ist einfach direkter, zack. Und vielleicht sogar lenkt es das auch wieder ein bisschen mehr auf den Sport, könnte ich mir vorstellen. Und auf die Kunst des Sports sozusagen. Auf die Power, auf die Bewegung, auf die Durchführung,
Würde ich gelten lassen, wenn das kein Sports Entertainment wäre, sondern reelle Kämpfe. dann würde ich das auf jeden Fall auf die Kunst, dann wäre das eine Kampfkunst, denjenigen mit seinem Jackhammer gleich so auszunocken, dass er nicht mehr wieder aufsteht. Dann würde ich es gelten lassen.
Okay.
Aber im Showkampf, es ist ja, sagen Wrestler auch, realer als man meint, aber nichtsdestotrotz ist ja die Devise, du darfst den anderen halt einfach nicht kaputt machen.
Ja, aber und, das ist ja nun auch nicht die Grundeinstellung eines Goldbergs. Also
Leute kaputt, nein, also das will ich nochmal sagen, menschlich gesehen unterstelle ich ihm nichts.
Ja. Na? Genau.
Außer ich stelle das in Frage, dass er, oder stelle ich bei jedem Wrestler in Frage, der im höheren Alter noch meint, irgendwie im Ring Hackespitze 1, 2, 3 zu machen,
ja.
Und damit auch andere zu gefährden. Also das stelle ich grundsätzlich in Frage. Ne? Also es gilt auch für den Undertaker, der sah dann auch nicht gut aus in dem Match, aber das war nur mal ein Rande nochmal.
Okay. Ja, die können manchmal, wie auch Bands, ne, nicht genug bekommen.
Ja,
bloß Rolling Stones
oder so. Mit einer E-Gitarre tust du niemanden.
Genau.
Es sei denn, du spinnst.
Ja, genau. Aber ja, das, da muss ich dir zu beipflichten.
Und dann, jetzt sind wir aber auch, das habe ich ja gar nicht angekündigt, bei meinem Hauptkritikpunkt, wie Bill Goldberg bei der WCW gebuckt wurde. Und ich finde, das hat so für mich, also was man natürlich nicht abstreiten kann, der kam bei der Menge absolut gut an.
Ja.
Ja. Das tut ein Mario Barth aber auch und eine Helene Fischer. So, aber ich finde in diesem Rest, also nicht, dass Mario Barth und Helene Fischer nicht dass die Berechtigung hätten, erfolgreich zu sein, aber...
Ja, Bret Hart kam auch gut an.
Bret Hart kam auf jeden Fall auch gut an, ja.
Also aber das kannst du jetzt ja nicht als
Nein, aber so dieses, das ist so ein Modern-Talking-Phänomen irgendwie, das ist ein bisschen simpler. Ich meine, seine Moves waren rasant, so, seine Kämpfe waren rasant und kurz, aber...
Nicht immer kurz, zuerst natürlich. Aber er konnte auch sehr viel zeigen. Also das, jetzt würde ich sagen, willst du ja gerade so ein Richtung, oh, ja, der kann aber ja auch nicht viel. Der hat nicht viel zu zeigen.
Ja, aber sein längster Kampf war doch gerade mal eine Viertelstunde gegen Triple H in der WWE. Gerade mal eine Viertelstunde lang, oder nicht?
Das weiß ich nicht.
Ja,
das sind so Zahlen, die ich nicht im Kopf habe. Aber
ich meine, ja, das kann ich jetzt auch nicht mit Sicherheit sagen. Ne?
Also auf jeden Fall von den ganzen Moves hatte er schon vieles zur Auswahl. Also mehr als man denkt. Man denkt ja immer nur bei Goldberg, denkt man immer so halt diese Spear, Jackhammer. Also natürlich ist es oft so gewesen bei den ganz, aber er hatte auch oft den Military Press, den er in ganz vielen Ausführungen.
Ja, den Gorilla Press.
Oder Gorilla Press, ich weiß gar nicht.
Military Press,
also erstmal stemmen und dann macht er ja in ganz vielen Ausführungen. Ne? Manchmal haut er den auf die Schulter, dann also einen Powerslam rein.
Ja, das stimmt.
Dann haut er, dann macht er dann Spinebuster draus manchmal.
Ja.
Also vorne einfach rüber und dann macht er manchmal noch einen Backbreaker. Oder er lässt ihn halt einfach fallen. Das fand ich auch immer gut.
Ja, das stimmt.
Also wirklich lässig.
Jetzt bist du zu den Moves gekommen.
Ja, ne? Bin ich jetzt gerade mal rüber gewechselt.
Ja, gar kein Problem, weil also die ganzen Moves von eines Bret Harts aufzuzählen ist jetzt schwierig. Aber er hat beherrscht mehrere Sunset Flips. Alle Pack-Suplexes oder nahezu alle dies, die man so gesehen hat im
Vertical
Ring.
Vertical German, bla.
Ja, dann hat er Sidewalk Slam, Running Power Slam, Waistlock Takedown, das ist alles so am Boden, ne? Atomic Drops, also der war am Boden, hat er sehr viel gehabt. Dann war ein ästhetischer, wenn nicht spektakulärer, aber glaubwürdiger High Flyer. Seine Elbow Drops vom zweiten Turnbuckle ist vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber wenn du siehst, wie er da den Ellbogen vorhält, wie er sich rauffallen lässt auf den Gegner, du kriegst wirklich den Eindruck, er trifft ihn. Guck es dir nochmal an.
Ja, das ist ein Highflyer schon?
Nö, das ist ein Middleflyer, glaube ich.
Ja, aber Goldberg war auch manchmal
in der Luft generell, so seine Dropkicks waren einfach auch sehr sauber. Und die Art und Weise, wie er dann zum Beispiel auch den Bridging German Suplex ausgeführt hat, das ist einfach flüssig.
Will halten, meinst du?
Ja, genau. Mhm. Zum Pin halten gleich, zum Beispiel.
Warte.
Also, der eine Sache noch, für mich ist er dann so, also für die fußballaffin sind oder waren, für mich ist Bret Hart so der Zinedine Zidane der Wrestling-Szene.
Mhm.
Ja.
Okay. Ja, das zieht bei mir nicht, weil ich nicht understanding.
Darf ich das mit den Moves noch abschließen?
Nee, ich wollte noch was zu den Moves sagen,
einmal
noch,
bitte?
Weil du hast eben Dropkick gesagt, sauber ausgeführt. Hast du mal die von Goldberg angeguckt, wie hoch und aus dem Nichts sie kommen und auch sauber ausgeführt sind?
Ja, bloß bei einem Kick hat er meinen Wrestler eben kaputt gemacht.
Das ist natürlich jetzt eine schwierige Konstellation, muss man ja auch sagen, ne, die beiden.
Ja, natürlich.
Aber das war kein Dropkick.
Nein, das war ein Sidekick. Aber gut, klar, Logo. Das
ist ja das Verwundernswerte dann. Der Goldberg macht auf einmal einen Dropkick in einer Höhe, wo man denkt, wie kommt er da hin?
Knappe 2 Meter hoch, wie hoch war 1,93? Oder war
er? Weiß ich nicht.
Und bei seiner Masse, ja. Er war
agil. Versuchst du das gerade gegen mich zu verwenden, jetzt Details auszufragen? Wie groß war denn Bret Hart genau?
1,83.
Ich kann es jetzt irgendeine Zahl sagen. 1,50.
Stimmt sogar. Okay. 1,50. Also komm. Hast du
tendenziell.
Hast du mit Vince McMahon telefoniert vorher oder was? Also, jetzt wollen wir hier mal sachlich bleiben.
Er ist ein guter Kumpel, hallo.
Ja, genau. Echt? Gib mir mal einen Augen. Kannst du mich hier vorstellen? Nee, also.
Übrigens muss ich noch was dazu sagen.
Na.
Ah, nee, jetzt kommt er. Komm noch.
Ja, also gut. Mhm. Ich hab. Ja. Die Moves von Bill Goldberg waren. Bam! Das waren richtige Impacts. Das war so ein richtig. Du hast das Gefühl, wenn du das im Fernsehen siehst, wie er ihn jackhammert alleine oder einfach irgendeinen Bodyslam verpasst. Scheißegal,
es ist so laut.
Du hast das Gefühl, doll. Du sitzt auf der Couch und zuckst so ein bisschen zusammen, obwohl gar nichts los ist.
Ja.
Also für dich.
Ja, genau.
Das stimmt, das gebe ich dir. Aber gemessen an dem Moveset, das, was Bret Hart hat, was er da machen konnte, alleine so ein
viel langweiliger Russian auch Leg Sweep.
Zum Beispiel, es war kein spektakulärer Move, aber du musst sie erstmal alle, musst du erstmal so drauf haben, dass deinem Gegenüber eben nichts passiert. Das musst du anerkennen.
Ja, das tue ich.
Und das, wenn wir hier übers Wrestling reden, dann muss es ja auch noch, abseits der ganzen Sachen, was es auch noch ausmacht, auch schon noch ums Wrestling gehen. Und rein wrestlerisch.
Ja.
Ne? Jetzt waren wir nicht lächerlich hier.
Das machst du doch.
Mit Leichtigkeit.
Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
Rein wrestlerisch kann er einfach Bret the Hitman Hart nicht das Wasser reichen, Alter.
Ja.
Und das wollte ich noch, zu den Moves sagen.
Mhm.
Also er hat sie auch sehr gut darauf verstanden, Submissions, meine Güte, die hat er in einem Kampf flüssig eingebunden.
Mhm.
Etwa, wenn er denn im Begriff war, selbst geslammt zu werden, hat er quasi reversed mit einem, also hat den dann mit über so eine Art Victory Roll, hat er ihn dann in eine Submission
Oder eine Schere oder so, ne?
Genau.
Und das kommt wahrscheinlich auch von seiner familiären
Situation. Und das in einem Tempo, ne? Ich sag dir jetzt mal, guck dir mal Kämpfe gegen den British Bulldog an, ist sein Schwager.
Mhm.
Ne? Ric Flair. Shawn Michaels, Stone Cold Steve Austin.
Gegen Ric Flair sieht ja jeder eigentlich recht schnell und flüssig aus.
Warum? Weil Ric Flair gut ist. Auf jeden Fall.
Ja, weiß ich nicht.
Was?
Also kommt doch ein bisschen drauf an, wahrscheinlich in welcher Epoche des Lebens man ihn jetzt betrachtet. Ne?
Also bei der WCW war er schon noch gut drauf, Alter.
aber für mich auch einfach ein langweiliger Charakter. Charakter und Kämpfer.
Woo!
Ja. Der war. Das war das Einzige, wo man dachte, ja, man hat sich darüber gefreut, weil es einfach so dämlich und.
Oha, uns trennen ja Universen.
Also man hat das eher so verarschend sozusagen sich darüber gefreut, wenn er es gemacht hat. Ja,
mitleidig. Gut, dieses Overselling-Prinzip, was er das war früher war da einen großen Unterhaltungsfaktor gehabt. Es war Zirkus und Spektakel mit ihm im Ring.
Ja.
Aber er hat ja auch sein Gesicht dafür hingehalten, der Böse zu sein, der sich dann auch vermöbeln lässt. Und darauf hat er sich ziemlich gut verstanden.
Ja, aber ich finde, du scherst immer ziemlich weit aus jetzt so im Bereich.
Danke, dass du mich Kämpfe da zurückbringst. Ich wollte dir sagen, guck dir die Kämpfe gegen Davey Boy Smith an, gegen Shawn Michaels an, gegen Stone Cold an und gegen Ric Flair an. So, das sind so die Kämpfer gewesen, die haben wunderbar mit ihm funktioniert.
Ja,
gegen die hat er mehrmals gekämpft. Mhm. Und wenn du das siehst, wirst du sagen, Sascha ist ich hätte mich nicht darauf einlassen dürfen, hätte ich das vorher gesehen. Hätte
die Aufnahme nicht starten dürfen.
Dann hätte sich das hier alles erübrigt. Dann hätten wir eine Folge über Bret The Hitman Hart, den besten Wrestler aller Zeiten gemacht.
Ja, vielleicht. Ich werde sie mir nochmal angucken, würde ich sagen. Auf jeden Fall wollte ich noch sagen, wenn dieser Goldberg seinen Jackhammer oder seinen Military Press Move oder irgendwas anderes macht, dann wirkt das halt auch so mit so einer Leichtigkeit, also er stemmt die halt hoch, hält sie, macht manchmal noch Übungen mit den Leuten.
Ja.
Also er verarscht sie quasi auch noch ein bisschen. Also
das ist demütigend, was er dann da mit denen macht.
Aber in einer Weise, die natürlich nicht wehtut.
Wenn er selbst den Big Papa Pump, Rick Steiner,
Übungen mit ihm macht.
Alter.
Oder den Jackhammer. Er hält ihn in der Suplex-Position oben und nimmt den einen Arm noch weg. Ne? Natürlich, dass er nochmal zeigen will, Alter, hier Ich bin es. Und dann wirft er sich mit solch aller Eleganz, also er spielt quasi ein bisschen mit der Physik, mit den physikalischen Gesetzen, als wenn er das schon richtig so drin hat. Also wie, er weiß genau, wie die fallen und zack drauf und das wirkt einfach so ein richtiger Schwung, ist dann schon drin in den Jackhammers gewesen. Das ist so eine Freude, die anzugucken. Also das ist,
als ob er Ball spielen würde.
Ja,
so, mehr jetzt, oder weniger. Jetzt hast du mir tatsächlich eine scheiß kleine Begeisterung ausgelöst.
Ey. Ja, Mann.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich das zugebe.
Und vor allen Dingen, wenn er auf den Spear, wenn er wartet, ne, hinten, die Leute rappeln sich auf, er wartet schon, alle Leute jubeln, er weiß natürlich gar nicht, der Gegner, ist ja klar.
Ja, aber ich
er guckt schon so in die Kamera, man weiß gleich, man denkt so, ey, die Gegner, die wissen ja gar nicht, was gleich kommt. Ne? Das ist so eine Begeisterung, die dann überspringt. Man ist so, oh, man brodelt schon mit und denkt, wenn ihn gleich hat, bam, und dieser Spear. Manchmal spielt er sogar auch Leute, die in der Luft sind, die gerade springen und er spielt sie und normalerweise würde ja die Trägheit der Masse dafür sorgen, dass er auch wieder zurück, also
abgebremst wird. Ne?
Durch eine Wand. Die bleiben einfach stehen und werden zurückgeworfen. Auch selbst wenn die entgegengesetzt, also zu in seine, gegen seine Richtung fliegen. Mhm. Es ist so heftig.
Ja, und meinst du aber nicht auch, dass genau da jetzt so der Markus Lanz, aber Carsten, bist du dir nicht sicher, dass da auch irgendwo das Risiko drinne ist, wenn du dich selber so da drinne verlierst, dass du denn den anderen einfach auch schlicht, so, dass du fahrlässig mit ihm umgehst und ihn verletzt, womöglich? Wenn du sagst gerade das, was er so erzeugt, ne? Ich glaube ihm, dass da ist er in dem Moment auch authentisch, wenn er so auf den Boden stampft und dann das oberste Ringseil nach unten drückt und dann der Hals, der doppelt so breit ist, nachher wie sein Schädel, wenn er so brüllt, weißt du? Und wenn es jetzt sein Gesicht zur Faust ballt, also.
Sein Gesicht zur Faust. Er sieht echt so aus wie eine Faust.
Also dann denke ich selber so, der ist der jetzt noch bei sich? Also der ist zu doll, zu sehr, also da drin und vielleicht liegt genau da auch das Risiko, Leuten dann auch weh zu tun.
Ja, aber es ist zu sehr
reine Spekulation subjektiv. Meinerseits. Ich frage an dich, kannst du dir sowas dann nicht etwa vorstellen?
Also ich bin ja auch ein Mensch, der moralische Vorstellungen hat und Aspekte auch sieht und auch ein Gewissen hat. Also ja, ich kann es mir vorstellen natürlich, dass man in einer Raserei natürlich auch eventuell unvorsichtiger wird, ja. Mm. Das muss ich jetzt einfach sagen, weil ich will hier nicht Werbung für Fahrlässigkeit machen. Ja. Aber klar, das kann ich mir vorstellen. Aber andererseits, er hat ja nun auch ziemlich viel Erfahrung. Er weiß, was er mit seiner Masse bewirkt, auch schon durch den Sport, vielleicht davor. Mm. Also kann ich natürlich schlecht beurteilen, weil das sind Fragen, die kann ich nicht beurteilen, weil ich kein Wrestler bin.
Ja, nee, ich wollte es einfach
nur... Die Gefahr besteht, das heißt aber ja nicht, dass es
so sein muss.
Dass es so ist, genau.
Ja. Also,
er ist halt ein Power-Wrestler und ich denke mal, mit solch einer Attitüde oder mit solch einem Charakter, klar, da muss man wissen, wann der Schalter ist sozusagen, ne? Also wann es gespielt ist und wann
also
nicht.
Also aus großen Bizeps wächst große Verantwortung.
Ja, ne? Das stimmt.
Und also Bret Hart hat, ich meine, gut, als Footballspieler wirst du definitiv auch die eine oder andere Blessur haben, aber Bret Hart ist damit aufgewachsen, zu lernen, was Schmerz ist. Na, wie du es anderen zufügst, gezielt und wie es ist, Schmerzen zu erleiden.
Ja.
Und ich glaube, dafür hat er eine ganz besondere Sensibilität. Also auch wenn das da irgendwie missbräuchlich gelaufen ist bei ihm, das, was ihm da als Wrestler zugute kam, ist vielleicht das Sensibelsein dafür, wie schnell man andere auch wirklich dann verletzen kann und Schmerzen zufügen kann.
Ja.
Und das ist also, ich wrestle lieber gegen einen Bret Hart, als gegen den Goldberg. Und da möchte ich noch sagen, wenn ein Goldberg, ein Giant oder Big Show jackhammert und ihn dann in dem Moment auch noch oben hält, für eine Weile, da muss ich sagen, dann ist es schon fast
kaum zu glauben.
Dann ist es fast kaum zu glauben, was für eine Körperspannung der Giant, also Big Show, hat.
Ah,
und diese Masse so da drin, so auszubalancieren, quasi noch mit den Zehenspitzen Richtung Decke zeigen, wenn du weißt, wie ich meine. Also ausgestreckt.
Das ist von beiden eine sehr starke Leistung auf jeden Fall.
Ja, also das Ganze steht und fällt natürlich auch damit, ne? Also seine ganze Kraft, er ist überdurchschnittlich kräftig wahrscheinlich, also auch in der Wrestling-Szene.
Ja.
Da gehe ich jetzt auch mal von aus. Aber das Ganze steht und fällt natürlich auch mit der Körperspannung und der Kraft des anderen Wrestlers und seiner Agilität.
Ja, stimmt. Also wir haben jetzt, muss man aber auch sagen, so ein bisschen so zwei Wege. Ne? Wir haben jetzt einmal diesen moralischen Weg, wo gegen den kann ich schlecht agieren und auch schlecht argumentieren. Ich mag Bret Hart gerne auch, vom Charakter her und alles. Also ich finde, das muss man vielleicht ein bisschen trennen, weil sonst fällt es mir natürlich schwer, sonst würde ich als hier als Bad Guy argumentieren müssen, ja, was mir nicht im Sinne steht. Ja. Also wir sollten eher jetzt, finde ich, zur Figur auch gehen.
Ja, gut. Gehen wir zur Figur.
Oder da müssen wir bleiben. Also, ja. Wie siehst du das?
Auch. Also, okay. Mir tut das, also wie gesagt, Bill Goldberg als Mensch.
Weil mir tut der Konflikt weh auch zwischen den beiden irgendwie.
Ja,
ne?
Ja.
Das mag ich nicht.
Und also ich
will es auch überhaupt nicht schönreden. Und deshalb kann ich in dem Fall nicht für Goldberg sein.
Also ich habe Interviews habe ich von Goldberg gesehen, von Bill Goldberg, also von Scott. Nee, William Scott? Weiß ich auch nicht. Gesehen und der scheint charakterlich, menschlich wirklich ein ganz cooler Typ zu sein.
Ja, das würde ich, ja, habe ich
auch also, schon gesagt. Für mich war es ein Spielverderber. Da kommen wir jetzt allmählich zur Rolle hin.
Ja.
Und was Bret Hart betrifft, du meinst langweilig.
Mhm.
Also wir haben ein kleines Problem. Und zwar, Bret Hart hat ja auch schon wesentlich früher stattgefunden, ja, als Bill Goldberg. Und das zu einer Zeit, wo guter Junge gegen böser Junge, hatte da gerade so die Hochphase gehabt. Also das war absolut gefragt und gewollt und in der Landschaft war Bret the Hitman Hart einfach auch gut aufgehoben und dadurch, dass er sich da drinnen so wohlgefühlt hat in der Rolle und quasi die Wrestling-Entwicklung dann nicht mitgehen wollte, dass das Ganze dann ein bisschen auch lassiver wurde mit den Damen-Wrestling, dass sie dann knapper bekleidet waren und dann so in Szene gesetzt war. Da hat er sich ja öffentlich gegen ausgesprochen, dass das nichts mit Wrestling zu tun hat und dass er auch möchte, dass selbst seine Kinder Wrestling sehen können, ohne dass sie mit Sex irgendwie da konfrontiert werden.
Ja, das war die Zeit.
Das ist jetzt auch wieder ein bisschen moralisch, aber er hat diese Moral, also der hat das in den Hitman gepackt. Das war echt. Und als er dann gemerkt hatte, aus irgendeinem Grund bei einem Kampf gegen Stone Cold Steve Austin, fanden jetzt die Fans diesen Badass irgendwie auf einmal cooler als er. Und er musste erkennen, er hat als Held, als Kinderheld ausgedient. Der Good Guy, der zum Ring kommt und dann erstmal noch ein Kind seine Sonnenbrille schenkt und so, ne? Und immer für das Gute kämpft, immer für Gerechtigkeit sorgt, nie aufgibt. All diese ganzen Werte zählen auf einmal nichts. Auf einmal ist es cool, jemanden Mittelfinger zu zeigen, mit Bier zu begießen und von hinten dann irgendwie zu attackieren und das Ding irgendwie, also auf
dann
einmal
wechselt er immer halt die Seiten.
Genau.
Das ist auch nicht gerade die feine Art.
Und was dann aber, und jetzt komme ich dazu, er hat diese Rolle, er war da so drin, er hat so sehr gelebt, dass er sich sehr, sehr schwer getan hat, auch zum Heel zu turnen, so wie man das sagt. Also Vince McMahon hat dann gesagt, pass auf, wir machen aus dir einen Bösen. Und das hat leider nicht so richtig funktioniert, beziehungsweise es hat funktioniert. In den Staaten hat er dann, also in den 95% seiner Kämpfe haben ja in den Staaten stattgefunden und den Fans hat er gesagt, so, ihr akzeptiert mich nicht, die Wahrheit ist, ich akzeptiere euch nicht, weil ihr könnt nicht mehr gut vom Böse unterscheiden. Und das hat er ernst gemeint, da war er drinne. Der war nicht nur in seiner Rolle, das hat er gelebt, das hat ihn mitgenommen, das hat ihn berührt.
Ich wollte gerade sagen, bei ihm ist wahrscheinlich das Problem, man kann das gar nicht so ultra gut trennen, Rolle und Charakter, Person.
Ja, das ist bei ihm ein Problem. Da spielt Bret the Hitman Hart eine tragische Rolle. Aber was für einen Dienst er damit dem Wrestling allgemein für die nächste Dekade geben sollte, das war ihm ja gar nicht bewusst. Das war den allen eigentlich gar nicht bewusst. Dadurch, dass er moralisch so unbeugsam gewesen ist und dass er sich treu geblieben ist und in Kanada immer noch der Held war und auf allen anderen Ländern der Welt quasi sozusagen auch, bloß in den Staaten nicht, hat er daran festhalten können auch und hat in Amerika den Bösen gegeben, in Kanada eben den Guten gegeben.
Ein Volkshelden.
Und hat dann da auch den Hass auf sich gezogen. Und dann kommen wir nämlich, und da möchte ich dich dann auch noch kurz zu Worte kommen lassen, gleich zum Montreal Screwjob, der sehr wichtig für die gesamte Wrestling-Geschichte gewesen ist.
Wollte ich das sagen.
Da kannst du ja mal sagen, was du dazu sagen willst, wo er eine wesentliche Rolle daran spielt, einfach nur dadurch, dass er so ist, wie er ist oder so war.
Ja. Erzähl doch erstmal ein bisschen was über den.
Also, okay. Der Montreal Screwjob. Also, Vince McMahon, also dem zuvor geht eigentlich, muss man unbedingt noch erwähnen, dass Bret the Hitman Hart gegenüber Vince McMahon sehr loyal gewesen ist. Er hatte zwischenzeitlich ein Angebot von der WCW bekommen, für eine ganze Stange Geld bei denen zu wrestlen. Und womöglich auch noch Filmangebote bekommen, also als Schauspieler sein Geld zu verdienen.
Mhm.
Und er hat gesagt, nein, Die WWF hat mich groß gemacht. Ich habe Vince McMahon viel zu verdanken. Hier in der WWF kann der Bret the Hitman Hart bleiben. Wer weiß, was sie in der WCW mit mir machen. Ich bleibe hier und wrestle für weniger Geld. Dafür aber für 20 Jahre. Mhm. Na, da hat er also nun auf eine riesengroße Chance verzichtet. Einfach dadurch, dass er Vince McMahon, von dem er sehr viel gehalten hat, weil er ihm treu bleiben wollte. So. Und dann schien das alles auch Friede, Freude, Eierkuchen zu sein. Er hat sich damit arrangiert. Und nun haben wir die Situation, dass Bret the Hitman Hart auf einmal nicht mehr cool genug fürs Publikum ist. Dann hat man versucht, das irgendwie mit dem Heel-Turn irgendwie auszugleichen. Das Ganze ist nicht so richtig, hat nicht so richtig gezündet. Und dann wollte Vince McMahon Bret the Hitman Hart absägen und hat ihn dann nahegelegt, gesagt so, ruf bei der WCW an und frag, ob das Angebot noch gilt. Geh, ich kann dich hier nicht mehr finanzieren. Shawn Michaels war sowieso megamäßig eifersüchtig darauf, was Bret verdient, was Shawn nicht verdient hat. Und da gab es richtig, also diese Fehde zwischen Shawn Michaels und Bret the Hitman Hart könnte echt da gar nicht gewesen sein.
Ja. Ne?
Und,
aber er hat ja nachher bei WCW unterschrieben.
Ja, hinterher, genau, er hat dann letzten Endes bei der WCW unterschrieben und sollte nur noch 4 Wochen, das war dann 1997, bei den Survivor Series, da sollte er noch 4 Wochen für die WWF kämpfen, also damals WWF, heute WWE, und durfte per Klausel eigentlich darüber entscheiden, wie er da abdankt. Na? Und Vince McMahon hat von ihm verlangt, du verlierst deinen Titel gegen Shawn Michaels. Und dann hat Bret the Hitman Hart gesagt, ja, nicht in Montreal, nicht in Kanada, nicht hier, wo ich noch der Held bin und für euch der Arsch bin, nicht hier, das geht nicht, ich würde Bret the Hitman Hart das Hirn wegpusten. Das hat er wirklich so gesagt.
Okay.
So, und dann ist Bret the Hitman Hart Vince McMahon sogar noch entgegengekommen und hat gesagt, okay, Junge, ich brauche keinen Sieg, lass es ein Unentschieden sein. Wir machen Unentschieden daraus. Wir machen eine Disqualifikation daraus, aber ich möchte meinen Titel nicht an Shawn abgeben. Und dann hat Vince McMahon gesagt, ja, ist okay, machen wir so. Dann hatte er noch einen Ringrichter seines Vertrauens, also Bret Hart, einen vermeintlichen Ringrichter seines Vertrauens, Earl sowieso. Und der hat ihm gesagt, alles im Griff, das ist eine sichere Sache, wir kriegen hier das schon hin. Und dann hat im Kampfverlauf Shawn Michaels Bret the Hitman Hart im Sharpshooter gehabt. Also Shawn Bret. Nicht mal, ich würde behaupten, 10 Sekunden lang. Und dann wurde der Kampf abgebrochen. Weil Bret the Hitman Hart dann aufgegeben hat, angeblich. Aber das war ja nicht so.
Ja.
Und dann die Reaktion, die du in Brets Gesicht lesen konntest. Das war echt.
Ja.
Der hat Wrestling in dem Moment, und damit hat er eine Tür geöffnet, ne? Dieses böse Gimmick des bösen Vince McMahon, der sich dann fortan öfter einen Ring hat blicken lassen, das war der Startschuss dafür. Das war inspirierend dafür zu sagen, Vince McMahon ist jetzt hier offenkundig der böse Boss, der geißelt, dadurch entstand, das war wesentlich für die Attitude-Ära. Die WWF hat die WCW aufgekauft, es gab nur noch die WWE, und das behaupte ich, geht darauf zurück, auch wie Bret the Hitman Hart anschließend damit umgegangen ist. Er hat Vince McMahon aufgesucht und hat ihn aus dem Hemd geboxt, als er ihn in die Finger bekommen hatte, tatsächlich den K.O. geschlagen.
Ja, das wollte ich jetzt eigentlich auch als Gegenargument sagen. Du hast jetzt sehr vieles, also das ist eigentlich die ganze Geschichte erzählt. Ja, was soll man dazu noch sagen?
Natürlich hat Bret eine Straftat begangen, so gesehen. Aber Vince McMahon hat auch einen Vertragsbruch. Also der hat den dreckig abgezockt.
Ja. Ne?
Und Bret Hart hätte ihn nicht schlagen dürfen. Aber ein Teil in mir sagt mir so, die hat er sich verdient, der Vince.
Natürlich, sagt immer irgendwie. Also das ist ja, Menschen neigen ja zur Rache.
Ja.
Aber
ich will ja gar nicht den Moralapostel raushängen lassen. Jedenfalls, dieses Ereignis, das krasseste Skandal, also nicht der krasseste Skandal, um Gottes Willen, da hat sich ja nachher noch später ganz andere Sachen ereignet, auf die ich jetzt gar nicht eingehen möchte, aber das ist so ein wichtiges Ereignis für die gesamte Wrestling-Szene gewesen, und Bret the Hitman Hart war mittendrin, und das Ganze ist nur so weit gekommen, weil er an seinen Normen und Werten so festgehalten hat.
Ja.
Ja, und das ehrt ihn für mich.
Aber ich finde, da waren wir jetzt auch eigentlich hauptsächlich wieder nicht in dem Wrestler, sondern in der Person.
Ja, aber jetzt mit in den Ring genommen. Das war eins.
Ja, schon. Ja, okay.
Das hattest du ja gesagt, der hat es nicht getrennt, ne?
Hm, nicht. Nicht wirklich, auf jeden Fall.
Und du wolltest daraus eigentlich ein Kontraargument gegen Bret Hart machen?
Nicht natürlich gegen die Fehde. Das ist natürlich klar, dass er da geschädigt ist, aber dass er nachher zugeschlagen hat, ich weiß nicht, das ist, passt natürlich zu einem plumpen Wrestler-Menschen, würde man jetzt so, könnten böse Menschen ihm zur Last legen.
Ja.
Da hätte man sich vielleicht ein bisschen im Griff haben können. Klar, das ist natürlich schwierig. Das ist ein Business, wo man eigentlich erstmal denkt, ja, im Ring sieht alles mies aus. Hinterher liegen die sich alle wieder in den Arm und trinken Bier oder so. Hätte ich immer so gedacht. Ne?
Ja.
Wenn natürlich sowas auch passiert, was auch fädenähnlich dann ist in der Realität sogar. Denn, ne? Und das dann auch vor laufenden Fernsehkameras ausgefochten wird. Klar, ich verstehe das auch mit dem Schlag, aber trotzdem, also ich weiß nicht. Da hat für mich Charakterschwäche auf jeden Fall bewiesen.
Ja, okay, da können wir ja unsere Judges drüber entscheiden lassen. Also du sagst, ein schwacher Moment seitens Bret Hart hätte er nicht machen dürfen, das ist unprofessionell. Damit hast du sicherlich recht. Und ich sage, er hat damit Wrestling nichtsdestotrotz ein Stück weiter real werden lassen und hat den Fokus aufs gesamte Business gezogen, also die Aufmerksamkeit aufs gesamte Business gezogen und hat den damit einen Dienst erwiesen, da müsste ihn eigentlich Vince McMahon heute noch für dankbar sein.
Ja, aber liegt das am Schlag oder liegt das am
alles
an Vince?
Alles, was in diesen einen Punch resultierte, wenn du mich fragst. Ja, Vince McMahon spielt natürlich auch eine große Rolle.
Auf jeden Fall.
Aber der wird nicht kalkuliert haben damit, dass Bret Hart, also gehe ich nicht davon aus.
Ja, nee.
Also es gibt ja auch Diskussionen darüber, ob das wirklich real gewesen ist.
Könnte man sich natürlich fragen.
Na, ja, das genau. Kann man sich immer fragen.
Zumal die Doku-Kameras ja dann auch aus waren und so.
Ja.
Also gut, weiß man nicht. Aber selbst wenn es wahr gewesen ist, ist natürlich Aufmerksamkeit durch sowas nicht gerade das Beste im Prinzip.
Nee. Aber
oder der beste Nährboden, sagen wir mal.
Richtig. Aber es geht hier ja auch irgendwie um Immersion, wie bei einem Film. Du musst dich drauf einlassen. Und je älter ich wurde, desto klarer wurde mir auch nicht zuletzt, weil mein Vater mir das gesagt hat, du, die hauen sich gar nicht richtig. Und ich wollte es nicht akzeptieren, habe gesagt, doch, doch, die Hulk Hogan verhaut hier alle. Also als kleiner Steppke, ne? Das war noch schlimmer, als zu hören, dass der Weihnachtsmann nicht existiert.
Ja.
Jedenfalls.
Wurde ja fast so aussehen, Hulk Hogan, ja.
Ja. Jedenfalls, ja, stimmt. Könnte einen guten Weihnachtsmann abgeben. Naja, also heute mehr als früher, was denn?
In Hart.
Ja, jedenfalls war das so ein, also jetzt auch ein Nachgang, ne, für mich, so als Erwachsener oder vermeintlich Erwachsener, irgendwie etwas, wo man sagt, so, das hat es bis dahin nie gegeben. Das ist wie bei Last Action Hero. Quasi aus dem Fernseher gesprungen, ist real geworden, so in dem Moment. Und sehr denkwürdig. Und jetzt fange ich an, mich zu wiederholen.
Mhm.
Tja. Also ich sag, Bret Hart hat damit ungewollt etwas Gutes für die Szene, für das Business getan.
Aber ich finde, das ist ja jetzt nicht so das Ultra-Argument dafür, dass er ein guter Wrestler ist. Also
nö,
du hast jetzt sehr.
Da habe ich noch ein Argument, Carsten.
Du hältst also fest an der Taktik, das Moralische mit einzuflechten.
Nee, das kann ich jetzt nochmal glattbügeln. Und zwar ging es darum, das Drumherum, das Gimmick des Wrestlers. Und Bret Hitman Hart ist mehr oder weniger ungewollt, ist sein Gimmick halt real geworden und umgekehrt. Also,
ja.
Also wenn das nicht emotional hoch aufladend ist, dann weiß ich auch nicht.
Das ist, wie ich meine. Aber halt durch Umstände, ne? Die er nicht unbedingt bestimmen konnte, ist dazu gekommen.
Das stimmt natürlich. Es hat sich entwickelt.
Ja.
Ne? Warum er der beste Wrestler gewesen ist,
ja,
aller Zeiten. Guck dir das Match WrestleMania 12 an, das Iron Man Match gegen Shawn Michaels. Erstmalig haben Wrestler an die 60 Minuten miteinander gewrestelt. Vorher haben die Leute gesagt, so, das ist zu lange, das haut nicht, das geht nicht rund, das ist langweilig. Ja. Weil du über 60 Minuten die Leute eben bei der Stange halten musst. Ne?
Ja.
Und das haben die geschafft. Also sowohl Shawn Michaels, der ja auch ein sehr hervorragender Wrestler ist, okay, als auch Bret the Hitman Hart. Guck dir den Kampf mal
an. Für dich geschafft oder so für die Allgemeinheit?
Er gilt allgemein als absolut gelungener Kampf.
Weil ich habe auch oft Royal Rumbles oder so, ne, wenn das zu lange dauert, da bin ich auch einer der Leute, die dann sagen,
Du musst dich drauf einlassen. Ja, du musst dich drauf einlassen. Mhm. Und naja, gerade gemessen an den heutigen Zeitgeist, je schneller, desto besser, ist natürlich Bill Goldberg zu seinen WCW-Zeiten, das Nonplusultra. Du siehst ihn kommen und dann siehst du ihn auch schon wieder gehen. Und da liegt einer im Ring. Das ist, brauchst du auch nicht mal, noch bevor du weiter scrollst, ist der Kampf schon passiert.
Man triumphiert als Fan auf jeden Fall.
Ja.
Hat schnelles Erfolgserlebnis.
Genau. Also, was machen wir nun, Carsten? Hast du noch irgendetwas, was mir verklickern soll, weswegen Bill Goldberg zumindest besser als Bret Whitman Hart gewesen sein soll, als Wrestler in seiner Gesamtheit mit allem, was dazugehört?
Tja. Also ich würde eigentlich dabei bleiben, wenn ich mir die jetzt vorstelle nochmal, wenn die gegeneinander wresteln. Ne, das könnte man ja einfach als direkte Konfrontation auch sich vorstellen. Dann würde ich einfach dabei bleiben, dass mich dieser Kampf, ich meine, den gab es ja nun auch ein paar Mal, nicht zuletzt wegen des Trittes, aber da will ich gar nicht jetzt drauf hinaus. Das ist ja, das haben wir ja schon geklärt.
Ja.
Da überzeugt mich subjektiv auf jeden Fall mehr der Stil von Goldberg, das Kraftvolle, das Schnelle, das Dynamische, als wenn ich jetzt 10 Aufgabegriffe, auch der Special Move ist ja, der Sharpshooter ist ja ein Submission, also ein Aufgabegriff, haben wir immer gesagt.
Ja, das ist
ein... klar, der ist cool, aber...
Findest du auch cool, danke.
Doch, den finde ich auch cool.
Okay.
Den habe ich früher auch, haben wir öfter auch nachgemacht, mal, also als Kind. Ne,
ja, irgendwie.
Klar. Und, und natürlich. Ja, den Jackhammer halt nicht so, weil es halt schwieriger zu machen, klar. Aber ich meine...
Da gibt die Couch auch nicht her.
Es ist trotzdem von meiner persönlichen Meinung einfach, dieses Brachiale hat mich viel mehr abgeholt als Zuschauer. Und das Ganze, die ganzen Gimmicks, also die Musik erstmal von Goldberg, also ich will jetzt nochmal ein Gesamtpaket schnüren, die Musik, also Invasion, dieses... Und die ganze Melodie und der Funkenregen, klar, das ist alles... Hat er die ganze Zeit immer gemacht und das war immer dasselbe. Aber es hat mich immer wieder, wie er den Rauch danach eingesogen hat und dann da dachte ich, Alter, das ist, da macht er seine Lunge kaputt. Oder? Was für ein Tier.
Ja, ja, genau.
Nein, das dachte ich nicht, aber heutzutage denke ich das. Aber es ist einfach heftig. Und dann, wie er dann, ich weiß nicht, sein Goldberg-Muskel, das habe ich jetzt nochmal geguckt, das ist Nacken. Ja der Trapez-Muskel, der Oberse.
Ja.
Wenn man damit einen spielt, das ist ja noch wie, wenn man einmal da mit dem Knöchel von der Faust auch trifft, wahrscheinlich extra nochmal so ein extra Wuchtschlag. Klar, das tut ja dann auch wieder weh den anderen, das stimmt. Aber
naja, Wrestling tut ja sowieso.
Vielleicht muss es auch ein bisschen wehtun.
Ja.
Und dann das Spiel, alles in die Siegeslinie und die Handschuhe, vor allem diese MMA-Handschuhe, das ist ja eher so ein bisschen, ne, für Grappling und so sehen die ja so aus, so die Finger gucken raus. Die Handschuhe sind oben ein bisschen gepolstert zu sehen. Dieses ja klassische Goldberg-Handschuh haben wir auch immer so genannt. Ich weiß nicht, das ist irgendwie...
Er ist auf jeden Fall ein sehr viel modernerer Wrestler.
Ja, das kann man wohl sagen, Modernität.
Das muss man sagen, aber ich möchte noch sagen, dass Stone Cold Steve Austin über Bret Whitman hat gesagt, er ist auf jeden Fall einer der Besten, wenn nicht der Beste aller Zeiten. Und was er auf jeden Fall ist, der glaubwürdigste Wrestler.
Hat Stone Cold gesagt.
Und ich sag's jetzt nochmal, wenn es um Immersion geht, und das ist Wrestling. Wrestling ist Immersion. Und wenn Stone Cold Steve Austin sagt, Bret Hart ist der glaubwürdigste Wrestler, dann ist die Immersion bei Bret Hart doch am...
Nö, was ist denn Immersion auch noch? Ja, Immersion ist ja das, was das Gefühl in mir auslöst. Immersion ist ja irgendwas, was quasi rübergebracht wird, sozusagen, was aber nicht stimmen muss. Aber Goldberg bietet ja die Immersion für mich einer unaufhaltbaren Maschine, Kraftmaschine, Tötungsmaschine sozusagen. Und das zieht bei mir ja auch. Ob jetzt Stone Cold sagt, Bret Hart ist der beste Wrestler, ja gut, da kann ich auch nichts für.
Ich sag mal so, er muss es wissen.
Ja, als aber Wrestler. Es ist trotzdem auch subjektiv.
Naja, dann gibt es bestimmt auch welche.
Die sagen, Goldberg ist der Beste.
Meinst du?
Ich zum Beispiel.
Du solltest dich gegen ihn in den Ring stellen.
Nö. Ja, was ich auf jeden Fall nochmal zu Bret Hart sagen kann, um nochmal so ein bisschen Abschluss zu geben. Erstmal würde ich sagen, er ist sowieso nur mit nassen Haaren cool.
Gut, das ist dumm. Seine Haare sind doch immer nass.
Ja, nee. Zum Ende des Kampfes sind die meistens ziemlich wuschelig.
Wie aus dem
das
Bett
ist
gerade.
Sehr wichtig, das zu betonen.
Okay.
Ja, außerdem kommt er halt noch aus der Zeit so, wo die Wrestler einfach ziemlich lange Reden geschwungen haben. Und das fand ich immer schon so ein bisschen... langweilig und ein bisschen aufgeplustert, zu männlich einfach. Also Testosteronbomben, weiß nicht, fand ich manchmal ein bisschen nervig, wenn die zu lange rumgelabert haben. Weißt du, man wollte ja Kämpfe sehen und so.
Die Promotion, also.
Das, ja, genau.
Okay.
Aber gut. Da, guck mal, da war zum Beispiel Goldberg natürlich wieder für mich passender, indem er einfach gar nichts gesagt hat. ja, da habe ich hier noch einfach immer so gedacht, er wechselt halt einfach die Seiten wie andere Unterhosen.
Wer jetzt?
Bret Hart.
Wechselt die Seiten wie andere Unterhosen? Das musst du mir erklären.
Einmal. Also. Nee, das war als Witz gedacht.
Jetzt verstehe ich.
Naja, ah. Auf jeden Fall kam mir halt das Moveset von ihm halt immer ein bisschen lasch rübergebracht. Es war ein sehr reichhaltiges und großes Moveset, aber im Vergleich zu Goldberg halt lascher rübergebracht. Es hatte nicht die Wucht, nicht die, die Stärke und auch nicht den Impact einfach, ne, wenn er das ausgeführt hat. Okay. Und wenn man ihn halt mit Goldberg vergleicht, geht er halt eher in Richtung Hulk Hogan, würde ich sagen. Von der Beweglichkeit und von der
Was?
Vom Esprit.
Pass auf, was du sagst, Alter. Wie meinst du?
Im Vergleich zu Goldberg, habe ich ja gesagt.
Also du siehst ernsthaft Bret the Hitman Hart. Als Techniker,
ja.
Siehst du, würdest du ihn eher so in Richtung Kategorie Hulk Hogan?
Ja, so wie er sich bewegt und alles. Das ist einfach eher tendenziell, habe ich auch gesagt. Ne? Also Goldberg ist einfach eine ganz andere Ebene.
Du bist verliebt.
Nein.
Okay.
Beeindruckt. Und der letzte Punkt ist halt auch noch, Bret Hart war ja immer bestrebt, sagen wir mal, so ein bisschen Saubermann-Image zu haben. Ne? Also das Richtige zu tun.
Ja.
Konnte er aber letztendlich bei Vince McMahon nicht wirklich einhalten und hat da halt einfach das Falsche getan.
Von was genau meinst du jetzt?
Ich rede jetzt noch von dem Schlag.
Ach so.
Dass er ihn nochmal eine reingeschlagen hat. Also hatte ich ja schon angedeutet, da hätte er sich halt unter Kontrolle haben müssen und deshalb passt es auch nicht zu seinem Charakter, den er uns weiß machen möchte, den er hat.
Gut, also jetzt haben wir ja nun schon einen regen Austausch geführt.
Ja, extrem rege.
Und ich möchte da des Überblickes halber einmal noch zusammenfassen, warum Bret Hart für mich der beste Wrestler aller Zeiten war und nicht etwa Goldberg.
Ja.
Meiner Meinung nach können die Schuhe des besten Wrestlers ein Goldberg gar nicht passen, weil er ganz einfach das Handwerk nicht mitbringt.
Mhm.
Und was noch viel wichtiger ist allerdings, ist, dass er den Fans quasi vorgesetzt wurde als eine Art achtes Weltwunder. Und so nach dem sechsten Kampf wurde es dann auch langweilig, weil man genau wusste, was man kriegt mit ihm.
Mhm. Ne?
Und damit ist die Spannung rausgenommen worden für mich. Und damit ist das Phänomen darauf zurückzuführen, dass vielleicht einige Fans, dass die Figur Goldberg bei einigen Fans Machtfantasien irgendwie vielleicht befriedigt. Und das hat aber nichts mit der Liebe zum Wrestling zu tun, würde ich sagen. Deswegen kann er nicht der beste Wrestler aller Zeiten gewesen sein, sondern Bret Hart, dessen Physik man natürlich auch nicht absprechen kann. Er hat einen sehr durchtrainierten Körper und auch einen krassen Trapezius. Mhm. Und Er hat sich schon mit der 2,5-fachen Geschwindigkeit eines Hulk Hogans bewegt, möchte ich sagen.
Und als Sahara hat er.
Genau, ich will es kurz machen. Warum Bret Hart der beste Wrestler aller Zeiten ist? Sharpshooter, Excellence of Execution und the best there is, the best there was, the best there ever will be. Das ist der Ausruf. Okay. Den hat nicht nur er gesagt, aber viele haben ihn das auch bestätigt.
Okay, ja, das ist sehr gut. Gut zusammengefasst, würde ich sagen, nochmal.
Mhm.
Ne? Und ja, ich wollte auch nochmal sagen, warum denn eigentlich Goldberg für mich der beste Wrestler ist. Ne?
Ja.
Es geht ja auch so ein bisschen um die persönliche Geschichte. Ich weiß nicht, beste Wrestler aller Zeiten ist aber ein großes Ding, ne? Ist ein großes Wort.
Ja, weil die Zeit ist ja noch nicht zu Ende geschrieben.
Das auf jeden Fall auch, aber bis dato, ne, könnte man natürlich sagen. Aber für mich ist halt einfach so, ja. Also wenn ich nochmal so zusammenfasse und dran denke, so, also es ist auf jeden Fall damals so als kleiner Steppke, sag ich mal, kann ja noch so Muskeln einen noch richtig so faszinieren und so, ne? So
hat
man ja auch He-Man und so.
Natürlich.
Und ich fand so, die Konstitution und der Körperbau von Goldberg waren irgendwie so ganz anders als die anderen. Ich weiß nicht warum, das war fast schon ein bisschen comichaft überzeichnet, so mit seinem, du hast eben gesagt, Trapezius oder Trapezmuskel, ne? Den wir ja Goldberg-Muskel immer genannt haben, so im Dings, aber das habe ich schon gesagt. Das ist einfach so. eher so diese Dynamik und diese Muskelpower, der aber ja trotzdem nicht wie ein Strongman wirkt, so wie so ein breites, also wie soll ich das sagen, nicht so ultramassig, aber trotzdem aufgerätselt. Also wo man, also wie stahlhart, so, wo man gegenschlagen könnte.
Er schafft den Nee, warum soll ich dir helfen?
Nee, stimmt. So, auf jeden Fall. Und dann kommt das dazu. Ich zähle jetzt mal so ein bisschen auf. Das Rumoren in der Kabine, wenn er so eskortiert wird, wie die Mucke immer schon läuft und so. Und man wird wird von vorne gefilmt. Und man sieht immer schon, wie er so auf den Kampf zuhechelt und so. Und dann, wenn der Funkenregen kommt und er dann da drin steht und nochmal ausatmet, das ist einfach heftig. Und dann rastet er mal noch kurz aus, macht ein paar Schläge in die Luft und so, tanzt da so ein bisschen rum. Das fand ich einfach mal, das gibt Power. Das ist so, als wenn er schon da abspackt. So. Das ist irgendwie schön. Mhm. Und du hast gesagt, die Machtfantasien.
Mhm, habe ich gesagt.
Das ist nämlich auch, also das hast du als Negativpunkt angenommen. Und das habe ich nämlich auch als Positivpunkt angenommen, weil dieses Gefühl der Überlegenheit, die man als Zuschauer hat, wenn er zum Beispiel da steht. Mhm. Er hat seinen Gegner erstmal niedergestreckt, der rappelt sich gerade auf, Goldberg wartet in der Ecke, Spear bereit und man weiß als Zuschauer, man weiß, was passieren wird. Ne? Man weiß es und man fühlt sich überlegen als Zuschauer quasi mit Goldberg zusammen und denkt, Alter, der weiß gar nichts, der andere. Und das ist so dieses Gefühl der Überlegenheit wird, glaube ich, aktiv, soll hergestellt werden und wird euch durch Goldberg gefüttert. Und das sehe ich als positiv an, sozusagen. Auch wenn das natürlich durchaus auch eine Schwäche sein kann, aber ja, genau. Man denkt schon einen Schritt voraus und mit der Siegesserie war man natürlich, hat man diesen Machtfaktor noch verstärkt, weil man immer genau dachte, man weiß, ja, wenn Goldberg kommt, dann gewinnt er auch. Und dann hat man sich schon so gut gefühlt, als würde man selber daraus schöpfen können, Kraft.
Ja. So. Also ich will jetzt nicht direkt sagen, dass es das Gegenteil eines Bret Hart ist, das nicht. Aber nee, da wurde etwas somit auf die Spitze getrieben. Mhm. Und Bret Hart konnte sich aber auch, also hat seine Gegner auch dadurch gut aussehen lassen, dass er sich gut verhauen hat lassen. Ja, das sah halt sehr gut aus.
Das ist natürlich technisch extrem gut, auf jeden Fall.
Und das steht so ein bisschen, das sind, glaube ich, die beiden Sachen, die sich da am krassesten gegenüberstehen. Ne? Ja. Diese Brachialität und dieses Bedingungslose versus
kurzweilige,
ne? Ja, versus Spannung und Glaubwürdigkeit. Mhm.
Ja, würde ich sagen. Und ich würde sagen, damit können wir es eigentlich auch stehen lassen.
Genau, lassen wir einen stehen.
Mhm.
So. Ich aber zuerst, bitte. Naja, und jetzt liegt es in den Händen unserer Judges.
Naja, mal sehen, was ihr los macht.
Wow, was für ein Wortgefecht. Wobei Wortgemetzel wohl eher der treffende Begriff wäre. Hier, Flo, ein Handtuch für dich. Das Blut an deinem Gesicht steht dir nicht so.
Boah. Dankeschön. Wahnsinn. Es flogen mehr Silben, als Jey Uso Superkicks an WrestleMania 40 verteilt hat.
Hier hat die Stutter Snake die absoluten Brecherargumente geliefert, doch Max Speech hatte stets den Reversal in petto.
Tja, da hatte die Stutter Snake wohl nicht so viel zu stottern.
Darüber werden noch einige Generationen sprechen. Lass uns in die Highlights gehen.
Ja, die Highlights. Also es war erstmal, wow, richtig spannend zuzuhören. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ging es auf jeden Fall so.
Es hat mir fast die Worte verschlagen. Es wird umso wichtiger Zeit, dass wir da jetzt mal ganz genau reingehen und schauen, was wir hier gerade erlebt haben.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also bei Goldberg waren die argumentativen Highlights für mich einmal die Aura, die Ausstrahlung, ganz wichtig für einen Wrestler. Dann natürlich auch die Agilität, aber auch die Musik. Auf der Bret Hart Seite waren für mich die Highlights die Ausführung der Moves, nicht zu unterschätzen, sowie sein großes Moveset, aber auch die allgemeine Immersion, die das Ganze von seiner Seite aus für den Zuschauer dann geboten hat.
Aber lass uns doch mal über die Aura reden, wenn du der Meinung bist, dass das auch hier, wie bei unseren beiden Kontrahenten, auf den Goldberg zustimmt. Findest du nicht auch, dass wenn das Gitarrensolo, das Kratzen des Plektrums über die Saiten beim Intro von Bret the Hitman Hart's Themesong auch ein bisschen Aura versprüht, das pinke Kleidungsstück, die schwarzen Klamottenbügel, die rosane Sonnenbrille und der Glam-Flair, der aufkommt, wenn er die Bühne betritt, das ist in meinen Augen auch sehr starke Aura.
Findest du? Ich weiß nicht, irgendwie kam der für mich immer so ein bisschen so weichgespült rüber, also selbst, also das kam immer so mit dieser Mucke so ein bisschen rüber wie versucht und nicht gekonnt. Eigentlich ist er ein Weicher, aber versucht hart drüber zu kommen.
Und das sind große Worte, Mo, das sind wirklich große Worte. Dieser Mann hat eine ganze Generation geprägt. auch meine Kindheit und ich denke, das kommt natürlich immer auf den Blickwinkel an. Was erwartest du von dem Match? Aber aus jungen Kindsaugen, die Begeisterung des Wrestlings, dass ja, dass einem dadurch das Blut fließt und dann zu sehen, wie er langsam auf die Bühne geht mit seiner, ich mache es gerade vor, diese Geste, wo er seine Hände so nach vorne shakt, einfach den Kindern am Stage-Rand die Brille aufsetzt. Also ich fand das immer sehr magisch. Ich muss sagen, ich habe ihn sehr gern beobachtet, sehr gern seine Matches geschaut. Aber ja gut, den Aura-Punkt, den kann man Goldberg geben. Ne? Dieser Song, wenn der ertönt, das ist man hätte ihm auch Metal-Musik geben können, sagen wir mal ganz klar, gerade zu dieser Zeit. Aber es wurde dann doch so ein klassisches, ein epochales Thema gewählt. Und das passt sehr, sehr gut zu ihm. Man weiß genau, was kommt. Jetzt kommt der große Schlag. Ein bisschen wie heute bei Gunther, muss ich sagen. Das ist ja eine ähnliche Richtung, die da rein vom Auftakt eingeschlagen ist.
Gunther ist auf jeden Fall ein spannender Vergleich. Ich hätte tatsächlich eher sowas wie ein Batista gesagt, was Aura angeht, weil das Reinkommen, dass die Funken, alles, was da beschrieben wurde, auch von Goldberg, nochmal dieses den Nebel da einatmen und nochmal so ausschnaufen quasi, so das ist das, was die Aura ausmacht. Das ist brutal. Da denkt man, wow, okay, jetzt kommt ein Brecher, der verkloppt den gleich richtig hart im Ring. Bei Bret Hart denkt man sich, ja, okay, ist ein Wrestler. Ja, aber wenn wir dann schon mal bei der Musik sind, den Punkt würdest du Goldberg trotzdem geben?
Ah, das ist ein schwieriges Ding. Du weißt, ich stehe auf E-Gitarren und ich stehe nicht so sehr darauf, wenn Wrestler Songs haben, die keine E-Gitarren haben. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber musikalisch muss ich sagen, da hat mir persönlich, da geht der Punkt an Bret the Hitman Hart. Ich liebe seinen Song, ich habe den früher auch selbst immer versucht, auf der Gitarre nachzuspielen. So sehr hat mich das geprägt. Die 8-Bit-Variante auf dem Gameboy, bis heute klingelt sie in meinen Ohren, wenn King of the Ring eingelegt wurde. Lass uns darüber reden. Also es ist meiner Meinung nach, geht der musikalische Aspekt auf jeden Fall an Bret the Hitman Hart. Wie sieht's denn da bei dir aus?
Ja, also jetzt, wo du deine Argumente auch nochmal geliefert hast, muss ich dir da leider irgendwo recht geben, auch wenn ich finde, dass die Mucke irgendwie etwas, ich weiß nicht, da hätte man noch mehr daraus machen können, zusammen mit dem Wrestler. Die Mucke war fast schon zu cool für ihn, finde ich.
Boah, das ist schwierig. Ich sehe ihn gerade vor mir mit dieser Lederjacke, mit den nach hinten gegelten Haaren, die Sonnenbrille auf. Er kommt rein. Also ich denke, da kommt es auch ein bisschen auf die subjektiven Erfahrungen an, die man selber gemacht hat. Aber das war Swag in seiner pursten Form. Und ja, also der Peak Bret Hitman Hart aus der Ära, wo noch so das letzte bisschen Golden Era quasi noch vorhanden war, bevor es dann in das Kritzel-Logo ging, das hat ihm gehört. Und da kann auch kein Goldberg was dran ändern.
Naja, wenn wir jetzt schon bei der Musik waren, dann ist der nächste Punkt dann natürlich die Aura. Das sind ja eigentlich alles die Highlights gewesen von Goldberg. Jetzt versuchst du mich hier zu überzeugen, dass es doch Bret Hart ist.
The best there was, the best there is, and the best there ever will be.
Da hast du wohl einen Favorit, oder?
Ja, das könnte man fast so sagen.
Oh, okay. Interessant. Aber den Aura-Punkt würdest du dann auch an ihn gehen, oder?
Ja, das würde ich. Da sind wir uns vielleicht nicht ganz einig geworden. Aber es gibt ja noch ein paar andere Aspekte, die sich zu vergleichen gilt.
Ja, Agilität. Da muss ich sagen, Goldberg für seine Größe. Du hast es ja selber schon gesagt, Bron Breakker ist wie Goldberg 2.0. Mit diesem, wenn er da dreimal um den Ring sprintet und dann jemanden spielt, das ist das, was Goldberg damals vorgemacht hat.
Das stimmt, also die Agilität und auch die Brutalität hinter seinen Moves, so, das erinnert mich so ein bisschen, es gibt nicht viele, die das verkörpern. Wir haben heute den Bron Breakker, die Intensität, auch die Angst, die entsteht, könnte man noch vergleichen mit so einem Brock Lesnar, auch wenn der, in dem seine Musik ertönte und er im Ring stand vor seinem Gegner, da ist auch so ein bisschen Angst in den Augen der Gegner zu erkennen gewesen. Ja. Also das haben nicht viele geschafft im Business und das ist ja auch mitunter der größte Selling Point eines Goldbergs gewesen. Er kommt, er hat seine wenigen Sekunden, wenige Minuten des Matches, das wurde heute ja schon ganz groß beleuchtet und angesprochen, und er schafft ist, diese Ruthless Aggression auch einfach zu verbreiten.
Ja, das hast du ja wunderbar gemacht. 2 von 3 Highlights des Goldberg ging es doch wieder am Bret Hart. Also, ja gut. Aber ist ja nicht nur alles Show. Wollen wir doch mal zur Ausführung kommen. Eins der Highlights bei Bret Hart. Ich glaube nicht, dass du mich auf irgendeine Art und Weise davon überzeugen kannst, dass Goldberg eine gute Ausführung hat. Ich glaube, das kannst du keinen überzeugen.
Nein, also Goldberg, der kann charismatisch auf die Bühne kommen, der kann auch charismatisch in den Ring steigen, aber 1-2 Spears später sieht die Sache schon ganz anders aus. Ja. Und das ist auch so ein Punkt, wenn ich an Bret the Hitman Hart denke, dann denke ich irgendwie nie an große Chops oder an, ich weiß nicht, vor allem an keine High-Flying-Action. Ich sehe ihn immer im Sharpshooter. Ich sehe ihn geduldig wie so eine Gazelle durch den Ring schleichen, immer stets auf der Hut, was der nächste große Ansatz wird. Mhm. Und das ist auch das, was mich an ihm immer früh begeistert hat. Ich war nie der große Fan von Submission-Ergriffen. Ich war nie der große Fan von, ich sag mal, gemächlichem Wrestling. Gerade zur damaligen Zeit Shawn Michaels, ja, wie er die Superkicks verteilt hat, den Sweet Chin Music. Ich dann zurückdenke an Jimmy Superfly Snooker, wie er durch die Luft geflogen ist, so. Das waren Namen, an die ich gerne geschaut habe. Und dann kam da aber Bret the Hitman Hart und hat gezeigt, es sind die Submission Holds, die einfach etwas herrichten können, die Stimmung und Spannung erzeugen können. Ja, seine Ausführung ist clean, die ist sauber. Er ist ein Athlet durch und durch. Man weiß an ihm genau, woran er ist. Man erwartet keine Schnelligkeit, keine Brutalität, aber ganz, ganz sauberes Wrestling. Und das ist ein Qualitätspunkt, den ich auch aus heutiger Sicht einige Jahre später sehr zu schätzen weiß, wenn die heutigen Wrestler reinkommen. Mittlerweile freue ich mich am meisten auf die, wo ich weiß, da kommt jetzt ganz cleanes Wrestling, cleanes Catchen. Einfach, das ist ja wie eine Ode an die ursprüngliche Sportart dahinter. Ja. Wie sieht's dann bei dir aus?
Definitiv. Also ich war ja schon längere Zeit ein großer Fan von Submissions auch. Und gerade, ich finde, Submissions sind ein super, super wichtiger Punkt fürs Wrestling-Storytelling im Ring. Und sehr unterschätzt und aber auch sehr schwer einzusetzen. Und das kann er definitiv. Also Ausführungen, das sieht wirklich brutal aus. Das sieht wirklich so aus, als würde der den gleich in Ohnmacht würgen. Und oder was auch immer.
Ja.
Und das erzählt eine Geschichte. Und gleichzeitig haben sie aber die Möglichkeit, sich dabei so etwas auszuruhen und dadurch dann halt auch besseres Wrestling im ganzen Verlauf bieten zu können. Und das schätze ich an Wrestlern auch sehr. Also der Punkt geht für mich auch definitiv an Bret Hart, da gibt es keine zwei Meinungen. Wobei ich sagen müsste, bei Ausführungen gibt es jemanden, der ist für mich so weit on top, da kommt niemals jemand dran und das ist halt einfach Mr. Perfect. Und deswegen, also in meinen Augen ist Mr. Perfect halt einfach perfect, was Ausführungen angeht.
Ja.
Und deswegen ist es auch immer schwer, dann auch für mich zu sagen, okay, dieser Wrestler hat auch eine sehr, sehr gute Ausführung, ist der Beste, was Ausführungen geht, weil für mich ist immer, der Beste ist halt Mr. Perfect.
Wow, das ist auf jeden Fall ein solider Take. Ist auch ein Name, den man heute nicht mehr oft hört, aber durchaus ist da etwas dran. Also wenn ich mal in mein Sammlerregal schaue, da sind eine Menge WWF-Kassetten. Und gefühlt auf jeder einzelnen aus der Golden Era Zeit ist auch Mr. Perfect drauf. Das ist diese Ära, da hast du einen Yokozuna, einen frühen Undertaker und halt auch immer einen Bret Hitman Hart und einen Mr. Perfect. Ganz, ganz wichtiger Wrestler seiner Zeit gewesen. Und allgemein zum Thema Submission Holds und Grappling und alles, was daran steht, so die einfach das Moveset an sich. Wir haben ja auch Freunde, die keine Wrestling-Fans sind, aber ab und zu mit uns sind und dann mal mitschauen. Und man merkt ganz, ganz doll bei Leuten, die sich eher so mit dem Kampfsport, wie zum Beispiel Kickboxen, Boxen, UFC, was auch immer, auskennen und Wrestling nicht so viel abgewöhnen können. Wenn dann mal so ein Submission-Move kommt, der gut gewrestelt ist, ne, wo der quasi der Gewürgte trotzdem noch Chance hat zu atmen, aber es sieht so echt aus, dann gehen auch da die Augenbrauen bei unseren Freunden hoch und dann wird nach vorne gelehnt und gesagt, oh, das kenne ich auch aus meiner Sportart, so da gucke ich jetzt mal länger zu. Also es ist durchaus in der Lage, auch Leute zu konvertieren hin zum Wrestling, wenn ein guter Submission-Move reinkommt und da ist der Sharpshooter einfach ein wichtiges Kulturgut. Also ganz klar an Bret the Hitman Hart. Das haben unsere Kontrahenten schon sehr, sehr fair und sehr ausgewogen auch ausgetragen.
Auf jeden Fall. Also genauso auch das Highlight, großes Moveset. Ja, wenn ich an einen Goldberg denke, denke ich nur an eins und das ist ein Spear und 30 Sekunden Matches. Also ja, hat was, kann man Fan von sein, ist aber nicht das, wo man lange dran bleibt.
Aber dann verrat mir noch mal, Mo, bist du bereit? Die Moves können noch so clean sein, die können noch so sauber sein. Das große Konstrukt, das Geflecht aus Kampf, das wird doch erst etwas, wenn die Immersion auch glückt. Ja, also wir haben hier gerade ganz, ganz viel gehört. So, es geht beim Wrestling um vieles. Es geht um eine gute Ausführung, es geht um das Charisma, mit dem du reinkommst. Aber das alles zu verknüpfen, dann sag doch mal ehrlich, an wen geht deiner Meinung nach der Punkt?
Da muss ich ehrlich sagen, doch Goldberg. Ja, also wie gesagt, wenn der schon reinkommt, auch mit seinen Goldberg-Handschuhen, ja, da denke ich mir, ach du Scheiße, jetzt gibt's aufs Maul, Alter, jetzt hab ich richtig Bock.
Ja,
also das war wirklich so ein Ding, bei einem Bret Hart denke ich mir, okay, jetzt gibt's Catchen. Ganz schön, nett, gut. Schaut man sich gerne an, ist man auch drin. Aber bei Goldberg gibt's auf die Fresse und das ist das, warum ich Wrestling gucke. Ich will sehen, wie die sich aufs Maul hauen und das soll auch aussehen, als würden die sich richtig hart aufs Maul hauen. Und du weißt ja, ich bin auch ein großer Hardcore-Wrestling-Fan, deswegen geht der Immersion-Punkt für mich definitiv an Goldberg. Aber wie sieht's denn bei dir aus?
Also Hardcore-Wrestling trifft es gut. Wir sind heute hier, wir haben uns hier quasi versammelt, weil wir wussten, es geht hart her. Und wir haben Hardcore-Wortgefechte gehört. Und da hast du mich auch gerade mit deinem Standpunkt und mit dem, was wir hier erlebt haben, auf deine Seite geholt. Ich kann Bret Hitman Hart zwar nur vertreten, aber in der Hinsicht, das geht an Goldberg. Wir erwarten Show. Es gibt auf die Fresse, wie man so schön zu rufen klingt,
ja.
In der Arena geht Fresse. Dieser Punkt an Goldberg.
Aber gut, jetzt haben wir die Highlights durch, ja. Es geht natürlich auch um die Lowlights. Er hat schon einige Wrestler verletzt, nicht nur einen.
Also wir haben uns hier gerade eine Stunde lang die Vergleiche um die Ohren werfen lassen, aber ich glaube, da ist nicht viel dabei, mit dem man Bret the Hitman Hart irgendwie anschwärzen könnte. Dieser Mann war einfach clean, dieser Mann war einfach sauber. Ja, das mit Goldberg, ich bin immer noch ganz schockiert, das hier alles nochmal so aufgefrischt gehört zu haben. Also das ist gefährlich fürs Business, so. Da kann man Geld mitmachen mit seinem Namen, der bringt Hype, aber das darf so einfach nicht sein. Da muss ich mich ganz klar auf die Seite stellen von Bret the Hitman Hart. Ja, also das ist hier ganz klar, da kann ich Goldberg nicht vertreten. So, wir wollen zwar gutes Wrestling und wir wollen, dass es auf die Fresse gibt, aber wir wollen auch, dass alle danach heil nach Hause gehen, denn in der nächsten Woche am Freitag wartet ja schon die nächste Weekly Show, wo sie wieder alle auftreten sollen.
Das stimmt, aber wo du sagst, Bret Hart deutlich besser, also ich meine, er hat ja viel so auf, nennen wir es einfach mal Gutmensch, auch wenn der Begriff jetzt etwas negativ konnotiert ist, aber sagen wir es einfach mal so, er wollte immer der Nette, der Gute sein und dann hat er doch einen Vince McMahon angespuckt und geschlagen, weil er bockig war. Und das hat sein Image meiner Ansicht nach so geschadet, dass er einfach, ja, also meiner Ansicht, da dachte ich wirklich damals, als ich das erste Mal gesehen habe, so, ja, warum hat er denn nicht einfach die ganze Zeit mehr auf Realness geachtet? Dann wäre das doch gar nicht so schlimm gewesen. Aber wenn jemand so sehr versucht, immer der Liebling zu sein, der Gute, dann kommt sowas gar nicht gut. Und damit hat er, finde ich, sein Ansehen deutlich mehr gekillt, als Goldberg, der einen Botsch einen Move verkackt.
Also um da mal auszuholen, wie zu einem guten Five-Knuckle-Shuffle, muss ich ehrlich sagen, wenn ich so an die Highlights der 2000er zurückdenke, dann sehe ich da auch ganz klar einen Brock Lesnar, der mit der Kamera verfolgt, Backstage quasi durch die Bühne zurückgeht und einem Vince McMahon den frisch gewonnenen Titel entgegenschmeißt, wütend die Halle verlässt. Und diese Bilder sind es, die Wrestling auch eine Tiefe verleihen. Das mag natürlich unprofessionell sein und das mag auch Offscript sein, aber es sind die Momente, wo, da sind wir wieder beim Thema Immersion, so das Ganze verknüpft wird, wo aus Realität und Fiktion so etwas wird, wo man halt nun mal nicht weiß, ist das gerade gewollt, ist das nicht gewollt. Und wenn ein Bret the Hitman Hart dann einfach mal ein bisschen rumspuckt wie ein Lama, dann ist das in meinen Augen vollkommen okay, denn das hat dieser ganzen Sache, dieser Fehde, diesem riesigen Skandal einfach nochmal einen Tiefgang gegeben, den ein Spear-Massaker eines Goldbergs meiner Meinung nach, das kann das nicht erreichen.
Ja, das stimmt, aber es hat so gar nicht zu seinem Charakter gepasst. Und zu so einem Brock Lesnar, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, ja, da passt es halt einfach. Wenn wir nochmal zum Gimmick kommen, allgemein, findest du das Goldberg-Gimmick langweilig?
Das ist ein schwieriges Ding. Also, ich finde, man kann das ab und zu einsetzen, aber ja, Thema Tiefgang ist da nicht viel. Ich würde nicht sagen, dass es langweilig ist, aber es ist schnell ausgelutscht, wenn man es falsch bookt.
Ja, verstehe ich absolut. Also, ich denke auch, was man aus Goldberg hätte machen können. Da war so viel Potenzial, was einfach nur komplett verschwendet wurde. Also typisch WCW mal wieder. Aber das ist eine andere Geschichte. Gleichzeitig denke ich mir aber, okay, das war irgendwo auch ein Vorreiter. Dieses den Spear ankündigen mit Grimasse, die Menge grölt schon. Kommt dir doch schon bekannt vor, oder?
Wir sehen einen Edge vor uns, den Rated R Superstar. Der hat uns ganz klar gezeigt, wie es sein kann. Und auch in den heutigen Tagen haben wir mit einem Runbreaker jemanden, der es weiß, einen Spear zu verkaufen. Wir wissen alle, er fliegt durch die Luft wie so ein schweres Geschütz. Ja, unglaublich. Das sind alles Leute, die es besser gemacht hatten. Wie du gesagt hast, so die Chance wurde nicht ganz genutzt, auch wenn Goldberg durchaus großen Hype hatte. Ja, es gab Leute, die haben es besser gemacht. So, wir sind die Highlights nochmal durchgeflogen. Wow.
Und die Lowlights.
Und die Lowlights. Was für ein Match ist das bitte gewesen? Und ich würde sagen, Mo, jetzt ist ja ganz klar, wer das heute gewonnen hat. Es war selbstverständlich.
Goldberg.
The Hitman Hart.
Also, sag mal, ich glaube, ich redest du nicht jetzt hier? Touchplayer, aber kein Beifall.
Sag mal, dieser Spitzname kommt nicht von irgendwo. Stell dir seinen Sharpshooter doch einfach mal vor.
Wirklich, allein die Aura, die er vermittelt hat, wenn er reingekommen ist, Mann. Also, sag mal, jetzt langt es hier gleich dabei. Wir werden uns ja auf gar keinen Fall einig. Also, das wird jetzt hier. Du willst dich da absolut ver...
Und damit vielen Dank an unser Ringrichterteam, den Collector Buds, Flo und Mo mit ihrer Expertise und ihrem Engagement. Und danke für diesen schönen Abend. Oder Robbie?
Du sagst es, Jack. Für heute war's das mit der Action. Beehren Sie uns nächste Woche wieder, wenn es erneut heißt Extreme Verbal Wrestling.
Ey, jetzt mach mal die Glotze aus, Alter. Wie kann man denn verbales Wrestling im Fernsehen ausstrahlen?
Ja, was für eine Schnapsidee.
Nö, ich fand das eigentlich ganz geil.
Okay.
Tja.
Ich geh uns mal ein Bier holen.
Ja, für mich zwei.
Jo, ich nehm auch noch zwei.
Oh, shit.
Danke.
Woher kennst du den nochmal?
Wieso, ich dachte, du kennst den.
Nö, ich kenne ihn nicht.
Naja, egal. Aber weißt du was, Carsten?
Nee, was denn, Sascha?
Wie Demolition und Legion of Doom auf ihre Gimmicks gekommen sind, weißt du das eigentlich?
Ja, nee.
Ich meine, die beiden sind natürlich zwei unabhängig voneinander stattgefunden habende Tag-Teams. Und doch haben die ja so, sagen wir mal, ein gewisses Genre in ihren Gimmicks, oder?
Okay, ja, ja.
Ja, man verordnet sie doch erstmal so, also wenn man das wollte, in so einen Bereich der körperlichen Begierde,
ja.
S&M.
Fetische, genau.
So, ja. Und jetzt erzähle ich dir, wie die vier sich eigentlich kennengelernt haben.
Ah, ja. Interessant, Mann.
Chicago, 1981.
Ich habe gerade noch mal nachgedacht. So ein Spear kann in echt gar nicht gehen. Das funktioniert nur im Fernsehen.
Was, Alter? Ey, weißt du, wie viele Leute ich in meinem Leben schon gespeert habe?
Was?
So ein Gedanken?
Ja, echt, ey, Mann. Sascha, komm, wir machen es mal vor. Stell dich mal da vorne hin.
Ja, locker, Alter, locker.
Ja.
Ich stell mich mal hier hin, Alter, hier hin.
Was? Direkt vors Fenster? Seid ihr sicher?
Klar, Jürgen, guck genau hin.
Ich heiße Julius.
Ja, meinen wir doch Justus.
Julius.
Jetzt pass auf.
Okay, Mann, auf drei.
Ja.
Komm, eins, zwei, drei.
Ja. Oh, shit.
Bro, ich habe wirklich immer noch Tinnitus auf den Ohren. Das war so laut in der Arena heute.
Boah, ey. Auf jeden Fall. Aber ey, nächstes Mal sollten wir uns vielleicht vorher drüber einig sein, oder?
Also du hättest bei deinen Schlägen echt nicht aufs Skript gehen sollen, okay? Das war einer zu viel.
Du hättest auch nicht so krass draufhauen müssen, oder?
Ja, komm, schwamm drüber. Also, hast du Bock noch was zu essen zu gehen?
Schwamm drüber. Ja, auf jeden Fall.
Na komm, ab ins... Oh!
Ach du Scheiße, was ist denn los?
Oh, das sieht mir noch stark nach Max Speech aus.
Und der Stutter Snake.
Naja, dann haben wir wohl jetzt gewonnen, wa?
Ja, da hat sich die dicke Löwe wenigstens gelohnt.
Hä?
Was ist los?
Das denn? Das Auto sollte doch laufen.
Wieso ist denn das Auto?
Naja.
Wir hatten das Auto kaputt gemacht, Alter.
Wenn das schon mal aus ist, können wir noch was verkünden.
Ja, ich meine, genau, richtig. Dann packen wir die Gelegenheit am Schopfe und wollen erstmal ein riesengroßes Dankeschön aussprechen in Richtung der lieben Collector Buds, die uns bei dieser Folge so geil geholfen haben mit ihrer Expertise, mit dieser exzellenten, verpackt in Wortgewandtheit, so wie nur sie es können. Schönen Dank, Jungs. Es war eine Riesenehre, hat mega viel Spaß gemacht.
Genau, ja, da schwinge ich total mit ein. Also ich muss mich auch bedanken. Gut, dass sie uns angesprochen haben, dass wir die angesprochen haben und so kommt natürlich einiges zustande. Und so auch hier.
Ganz genau. Zack. Und allen denjenigen, die jetzt die Collector Buds bisher, also jetzt abgesehen von dieser Folge, noch nicht gehört haben, den möchte ich gerne ans Herz legen. Hört euch diesen Podcast an. Also wir bearbeiten so ziemlich die gleichen Themen oder die Zeit, in der die Themen aufploppten, 90er, Anfang 2000er und die beiden sind es absolut wert. Also bitte, bitte, bitte guckt euch die Collector Buds an. Sind beispielsweise bei Spotify zu finden, zwei Worte? Collector.
Oh, unterschiedlich, ja.
Genau, einmal Collector, ne, Sammler und dann die Buds, Abkürzung von Buddy. Genau. Bitte, bitte reinhören unbedingt oder abonnieren und kommentieren und liken natürlich. Ja.
Stichwort Sammler, passt auch, die brennen richtig für Zeug
das
und geben aufeinander Acht. Also sind wertschätzend unterwegs und ja,
genau.
Das finde ich immer gut.
Sehr angenehm zu hören und sie warten wirklich mit einer unheimlichen Expertise auf. Also da kann man wirklich was lernen, ja, definitiv.
Ja.
Genau. Und genau, wir zwei beiden Hübschen
stimmt, da war ja noch was.
Sind nämlich auch zu Gast gewesen bei den Collector Buds und hatten die große Ehre, bei der Jubiläumsfolge Nummer 50 der Collector Buds mit teilzuhaben. Und zwar
50? Ja, die gibt es noch nicht so lange.
Die 50. Folge, ja, 2004 haben die Jungs angefangen, ich meine Januar oder was, ne?
24.
Genau, 2024. Die sind schon wieder, Alter, wieso mache ich das? 2024 und haben jetzt schon die Folge 50 raus. Also, und wir sind jetzt bei Carsten.
15? Ja, also ja, die haben es halt raus.
Bummelig, also, ja. Ne? Also da seht ihr schon, da kriegt ihr was. Da kriegt ihr was auf die, auf eure Lauscherchen. Ja, und jedenfalls hört da auch gerne rein in diese Folge. Da haben Carsten und ich uns Fragen versucht auszudenken, die den beiden, also die dem Wissen der beiden gerecht werden. Also ja,
dieses Wissen testen auch.
Genau, also adäquate, adäquate Fragen, so rund um die mediale Landschaft der 90er und Anfang 2000 haben wir uns einfallen lassen. Ja. Das war ein, ich würde sagen, ein Spektakel für uns vier. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass das auch genauso viel Spaß macht, das sich dann anzuhören. Genau. Auch an dieser Stelle nochmal schönen Dank, Jungs. Und das Wichtigste, herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge, zum Jubiläum der 50. Folge.
Oh ja, auch von mir. Ja, und herzlichen Glückwunsch.
Auf weitere, auf weitere 500. Macht jetzt keinen Sinn, weil weitere, aber es ist immer eine 5 mit drin.
Also okay. Weitere Folgen. Ja. Ja, alles klar.
Gut, in diesem Sinne, Carsten, versuch doch nochmal das Outro irgendwie. Das können wir so nicht stellen.
Ja, ich schmeiß nochmal an hier.
Also, tschüss.
Alles klar.